Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Tut mir leid, ist ein bisschen später geworden. Dafür wird es nachher auch später. Vielleicht gleicht sich das dann aus. Sage herzlich willkommen bei der Taz und zum Taz-Gespräch im neuen Schauspiel in Leipzig. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Mein Name ist Peter Unfried und wir sind zum 7. Mal inzwischen hier zu Gast. Also vielen Dank auch an das neue Schauspiel, dass wir hier sein können. Wir haben, wenn Sie nicht Regulars sind, wir haben hier schon gesprochen zuletzt über ob Facebook und Google die Welt zerstören. Wir haben über Veganismus und Fleisch gesprochen. Wir haben über die Frage gesprochen, ob die Grünen vielleicht nicht etwas weniger Moral gebrauchen könnten, nicht mehr Moral, sondern weniger. Und die Frage, die wir heute haben, ist Angst. Und die Frage lautet, welche Ängste hat die Gesellschaft, woher kommen sie und wie geht man mit ihnen um? Angst ist eine zentrale soziale Kraft von Gesellschaften und hat enorme Auswirkungen auf Politikangebote und die gemachte Politik. Pegida hat Angst vor dem Islam, die grüne Mittelschicht hat Angst vor dem Ende des Gymnasiums, die Pietisten haben Angst vor sexueller Vielfalt, Männer haben Angst vor einer fleischfreien Mahlzeit. Stimmt. Und welche individuellen und gesellschaftlichen Ängste liegen aber hinter diesen Oberflächenängsten? Und was unterscheidet es, ist vor allem eine Frage, die mich bewegt, die Angst im Osten vor der Angst im Westen Deutschlands. Und warum versetzt uns bereits der Gedanke an die kleinste Veränderung in Angst und Schrecken? Und die Frage eben, wie sollen wir die wirklich wichtigen Veränderungen des 21. Jahrhunderts hinkriegen? Der Hintergrund der Veranstaltung, wir werden nicht immer drüber reden, aber ich sage es Ihnen, die Zukunftsfähigkeit der globalen Gesellschaften hängt auch von einem Problem ab, das eben keine Frage der Ideologie ist, keine Frage der Weltsicht, sondern eine Frage der physikalischen Realität. Die Atmosphäre ist voll mit Treibhausgasen und der Meeresspiegel steigt wirklich. Das aber scheint unsere geringste Angst zu sein. So, das ist ein großes Thema, aber wir kommen nicht umhin. Deswegen sind wir hier. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und auf meinen Gast. Bitte begrüßen Sie Antje Hermenau.
Hallo.
Ja, freue mich sehr auf das Gespräch. Toll, dass Sie da sind, Frau Hermenau. Ich sage herzlich willkommen und würde Sie ganz kurz vorstellen, bevor Sie loslegen können. Antje Hermenau ist Politikberaterin und eine der herausragenden Politikerinnen, sächsischen Politikerinnen des letzten Jahrzehnts, war im Bundestag während der rot-grünen Regierungsjahre. Danach hat sie 10 Jahre als Fraktionsvorsitzende für die Grünen, habe ich schon gesagt, ja. Zunächst hat die Grünen ins Parlament zurückgeführt und hat dann die Grünen versucht, in die sächsische Regierung zu führen. Der Gestus war stets, ich krieg das hin. Und das Letztere hat sie nicht hingekriegt. Aber einiges andere, ich nenne zum Beispiel die Schuldenbremse, die sie in die sächsische Verfassung gebracht hat. Da hat sie dazu gesagt, mein wichtigstes politisches Ziel. So, aber nach der Absage der Grünen nach den Koalitionsverhandlungen mit Wahlsieger CDU hat sie dann auf ihr Landtagsmandat verzichtet und hat an ihrem Wohnort Dresden ein Gewerbe angemeldet. Frau Hermenau, Sie sind jetzt politische Beraterin. Die Frage ist jetzt, wie geht's Ihnen denn jetzt in Ihrem neuen Leben?
Na, deutlich ruhiger. Also was man sagen kann, ist, man hat einfach wieder mehr freie Zeiteinteilung als früher. Ich arbeite vielleicht dieselbe Stundenzahl, aber ich kann sie mir anders einteilen und nicht andere bestimmen meinen Kalender, sondern ich. Und das ist in der Tat für die Mutter eines 8-jährigen Sohnes ein großer Gewinn im Leben. Das muss man einfach so deutlich sagen.
Okay, und was fehlt Ihnen?
Von früher gesehen? Die Sekretärin. Ich brauche dringend jemanden, der mir mein Terminmanagement, meine Buchhaltung und meine PowerPoints macht.
Okay, sonst nichts.
Nee.
Gut, wir wollen ein bisschen biografisch werden, weil ich glaube, das ist schon eigentlich eine ideale Konstellation. Sie sind 25 Jahre, haben Sie in der DDR gelebt, 25 Jahre jetzt in der Bundesrepublik, das glaube ich, darf man sagen oder muss sogar, weil das ist ja unser Thema. Oder vielleicht sollte man besser sagen, 25 Jahre im Warschauer Pakt und 25 Jahre in der EU, damit wir jetzt nicht so sozusagen deutschzentralistisch sind. Ja.
Naja, ich habe Déjà-vus, ne? 25 Jahre nach dem Mauerfall habe ich zurzeit Déjà-vus. Wird vielleicht nicht jedem zu gehen, hängt vielleicht auch vom Lebensalter ab, aber es gibt ja eine ganze Reihe von Fragestellungen, die bewegen mich. Zum Beispiel, wir haben ja gefeiert jetzt, ne, also 25. Jahrestag des Mauerfalls, und vor wenigen Wochen wurde dann über die Ukraine befunden in Minsk. Und im Prinzip, auch wenn man sie noch nicht sieht, haben die da jetzt in der Ukraine eine Mauer errichtet. Die Deutschen haben also ihre Mauer ein bisschen weiter nach Osten exportiert. Also mir gibt das Gänsehaut. Ist einfach so. Ich denke über sowas nach.
Ich habe übrigens vergessen, wir reden, aber Sie kommen selbstverständlich auch zu Wort. Also keine Sorge, Sie können dann jederzeit nachher noch Fragen stellen. Das kommt noch, hätte das erwähnen sollen. Ja, worauf ich raus wollte, ist, ich bin auch 25 Jahre in der Bundesrepublik aufgewachsen, jetzt 25 Jahre in der, ja, wie wollen wir das nennen, im vereinten Deutschland.
In unserer Heimat. Ich gebe Ihnen gleich mal eine Provokation mit.
Okay. Und die Bundesrepublik ist ja auch untergegangen, nur wir haben das nicht so richtig gemerkt, oder? Kann man das so sagen?
Naja,
die alte Bundesrepublik.
Die alte Bundesrepublik ist so langsam im Dahingehen. Das ist ja nicht schlagartig passiert, wie mit der DDR. Die DDR war von heute auf morgen im Prinzip weg, zumindest optisch. Also den Leuten nicht, aber optisch schon. Und ich glaube, dass sich viele in Westdeutschland eben lange in der Pose des Systemsiegers auch gefallen haben und das für sich so als Wahrheit angenommen haben. Das ist keine böse Nachrede, sondern das ist einfach so ein Grundgefühl gewesen. Ich war ja 94 bis 99 in Bonn und habe das ja dann auch im Umfeld alles gemerkt, ne? Also man fühlte sich als Systemsieger und jetzt wird alles gut, weil jetzt alles so läuft wie im Westen, bis sich eben in den letzten Jahren herausgestellt hat, dass der Westen eine relativ amorphe Veranstaltung ist und dass auch nicht so ganz klar ist, ob das nur eine Denkfabrikgeschichte ist oder von einer intellektuellen Schicht getragen und die anderen wollen das alle gar nicht so, das ist ein bisschen unklar geblieben und ich finde, vor dem Hintergrund muss man sich jetzt mal unterhalten. Ich erinnere mal an ein Wendegraffiti. Das hieß damals, der Kapitalismus hat nicht gesiegt, der ist nur übrig geblieben. Also insofern kommen wir vielleicht an so einen Punkt.
Was heißt amorphe Gesellschaft?
Also ich bin nicht die Einzige, wie ich jetzt in vielen Gesprächen seit Monaten merke, die das Gefühl haben, dass der Westen relativ amorph ist. Also es gibt immer bestimmte Ziele und Wünsche, die ausgesprochen werden, was man erreichen möchte als Zivilgesellschaft. Das ist auch meistens moralisch völlig legitimiert. Und dann gibt es überhaupt keine Ideen, wie man da hinkommt. Dann ist man dauernd wütend auf irgendwelche Leute, die das nicht so haben wollen oder nicht so machen, wie man selber sich das ausgedacht hat. Und dadurch wirkt das Ganze so, als ob man sich nicht bewegt und es geht nicht voran. Und das empfinde ich als amorph. Also da gibt es keine Direktion, keine Bewegung, keine Richtung.
Sie sind hier in Leipzig aufgewachsen.
Ja, zu DDR-Zeiten.
Im sozialistischen Leipzig, genau. Ja. Arbeitertochter, kann man sagen?
Unbedingt. Mein Vater war Schwerstarbeiter in der Gießerei, in der Gießack weiter hinten.
Und sind dann als Bürgerrechtlerin 89 auf die Straße gegangen?
Naja, also etwas zeitverzögert. Ich war damals mit dem Amerikaner zusammen und wir wussten nicht, ob David ausgewiesen wird, wenn wir gleich runtergehen. Und irgendwann hat es uns aber dann Ende September, Anfang Oktober auch nicht mehr gehalten. Dann haben wir es riskiert. Angst ist das Thema. Ja, also
wir das heißt, Sie haben Ihre Angst überwunden dann?
Ja, haben wir dann irgendwie hingekriegt. Ja.
Okay, und Sie sind... eben, das ist, glaube ich, auch zentral für Sie, dass Sie eben mit Leuten aus der heutigen CDU zusammen auf die Straße gegangen sind.
Ja, so habe ich das verstanden. Das war damals eigentlich die Grundstruktur. Also die friedliche Revolution war jetzt keine linke Demonstrationsbewegung oder Empörungsbewegung, sondern da haben sich ganz viele verschiedene Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen in der Gesellschaft zusammengetan, um die Kommunisten abzuwählen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das war keine linke Veranstaltung. Und da habe ich natürlich an den runden Tischen Leute getroffen, die zum großen Teil ganz wieder zurückgegangen sind aus der Politik. Viele aus den Bürgerbewegungen haben sich ganz zurückgezogen, wollten keine Parteipolitik machen, aus welchen Gründen auch immer. Viele hatten auch eine Arztpraxis oder eine Rechtsanwaltskanzlei, die wollten das auch nicht aufgeben. Und eine ganze Reihe von Leuten sind damals in die CDU gegangen, obwohl das eine Blockpartei war, über einen demokratischen Aufbruch oder eine andere, eher im konservativen Teil befindliche Partei, um irgendwie eine Regierungsmacht herzustellen. Ne? Also den Eindruck habe ich, wenn ich da manchmal mit Leuten rede, die damals beim Neuen Forum angefangen haben oder bei Demokratischen Aufbruch und dann bei der CDU gelandet sind, die haben natürlich die ganzen Blockflöten abgekriegt. Ne? Das ist klar. Neugründung gab es nur zwei, die SPD und Bündnis 90 Grüne. Beide schwächeln vor sich hin, noch 25 Jahre später.
Ja, worauf ich raus will, ist, also ich bin aus Baden-Württemberg und bei uns war ja die CDU die Staatspartei. Und wir konnten uns aber nicht vorstellen, dass man diese Staatspartei tatsächlich stürzen kann, bis dann Winfried Kretschmann gekommen ist, bis die Grünen gekommen sind. Das ist eine völlig andere historisch-kulturelle Prägung und ich habe eben den Eindruck, dass das teilweise im Westen überhaupt nicht klar ist, was für Unterschiede das im Grunde sind.
Das glaube ich auch. Also das ist einmal eine sprachliche Geschichte, die eine Rolle spielt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass bestimmte Begriffe auch negativ besetzt sind, die ich gar nicht negativ meine. Wenn ich von einer freiheitlichen Grundordnung spreche, meine ich eigentlich das Grundgesetz. Das ist für mich was Positives, die Verfassung. Da gibt es im Westen sehr viele, die sofort explodieren, weil auf diesen Basis wurde zum Beispiel auch Berufsverbote verhängt und sowas. Ne? Also da sind dann biografische Unterschiede, die man nicht kennt, die man nicht weiß, die nicht eingetaktet sind in der Sozialisation. Und dann tritt man beim anderen immer schnell ins Fettnäpfchen. Ich habe in Bonn damals, 94, 95, hatten wir uns vereinbart, wir drei Haushalter, die Haushaltspolitik gemacht haben, einer aus Baden-Württemberg, einer aus Hamburg und einer aus dem Osten. Wir arbeiten im Team. Ich habe das dann übersetzt, die Mäden im Kollektiv, ne? Und habe dann irgendwann nach 2 Jahren gemerkt, dass ich ganz umsonst gearbeitet habe, weil ich habe als Kollektivmensch natürlich meine Interessen völlig untergeordnet, damit die Gruppe eine beste Performance macht. Und die anderen haben natürlich gesagt, ich mache so lange im Team mit, bis meine Interessen getroffen sind, dann können mich die anderen mal am Hintern lecken. Also das war natürlich eine spannende Erfahrung. Und so gibt es viele Begrifflichkeiten, die dann eine Rolle spielen, wo man sich aneinander vorbeiredet. Und auf der anderen Seite Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, also er ist jedenfalls nicht der linke Flügel der Grünen, das muss man mal andeuten, ne? Gerade, wo die Taz wieder so schön aufgemacht hat gestern.
Ja, er stand aber links auf dem Titel.
Ja, das zählt nicht. Das ist ja nur Perspektivenwechsel.
Okay, ich höre leichte Westkritik aber bei Ihnen daraus. Eine leichte Westkritik höre ich daraus. Also jedenfalls, Sie sind keine klassische grüne Bürgertochter. Das haben wir jetzt verstanden, die mit Geigenunterricht irgendwie in einem Deutschlehrerhaushalt aufgewachsen ist. Vielleicht hat das, ist das auch ein Grund, warum es sozusagen eine andere, gut, Sie sind keine jetzt mehr, kommen wir drauf, aber warum eine andere, sagen, Ökologin oder eine Grüne aus Ihnen geworden.
Wer aus Leipzig kommt und hier zu Wendezeiten die Situation gesehen hat mit den Phenolschaumkronen auf der Pleiße, der musste eigentlich sich für die Umwelt engagieren, was anderes ging gar nicht. Ein Viertel der Kinder in meiner Klasse, die hatten chronische Neurodermitis oder Bronchitis, also das war für mich völlig evident, Umweltschutz ist es, ne? Ökologie ist die Frage, war für mich völlig klar. Nach und nach wurde eben dann deutlich, dass es aber auch darum geht, irgendwie sozial links zu sein und das hatten wir gerade abgewählt und das war für mich eine schwierige Konstellation. Dann haben wir halt jeder versucht, seine Argumente vorzutragen. Das hat ja auch 25 Jahre einigermaßen funktioniert. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass wir nicht mehr genügend Gemeinsamkeiten jenseits der Ökologie gefunden haben. Das ist dann eben so. Da soll man dann auch nicht rummeckern, sondern geht man eben getrennte Wege. Das ist wie eine Ehe. Manchmal ist es einfach vorbei.
Gut, es gibt ja immer die, hake ich jetzt einmal noch nach, was die Grünen angeht. Es gibt ja immer diese zwei Betrachtungen, irgendwie die Grünen sind zu ökologisch und die Grünen sind nicht ökologisch genug. Sie neigen also zu zweiterer Einschätzung.
Ich glaube nicht mal, dass es nur eine reine Ostprägung ist, sondern viele jüngere Leute sind in den letzten Jahren erst zu den Grünen hier in Sachsen dazugekommen und die haben all die CDU hier als Regierungspartei erlebt. Die definieren sich dann auch sehr stark links, erstmal aus dem Jugend heraus, aus dem Lebensalter heraus und dann aus dieser Konstellation. Und ich meine, man muss jetzt ihren Weg machen lassen und wird mal sehen, was da rauskommt. Das kann ja sehr gut ausgehen, es kann auch schief gehen. Das ist wie bei mir auch, es konnte gut gehen oder schief gehen, so ist das Leben.
Und ist es gut gegangen oder schief gegangen?
Bei mir. Ja, für mich persönlich ist es gut gegangen. Also mein Sohn ist sehr glücklich.
Okay. Kommen wir nochmal zurück auf 89. Was waren die Überschneidungen, die Sie damals hatten mit der Bundesrepublik und was war Ihnen fremd und was ist Ihnen bis heute fremd geblieben jetzt an den zweiten 25 Jahren?
Viel. Deutlich mehr, als man denken würde. Und dabei habe ich ja 5 Jahre in Bonn gelebt, also sozusagen mittendrin im wirklichen Westen, muss man schon sagen. Ne? Nicht mal wild, aber der wirkliche Westen. Und ja, es ist mir vieles fremd geblieben. Also es ist mir einmal fremd geblieben, weil ich bin ja an den runden Tischen sozialisiert. Ne? meine politischen Aktivitäten begannen an runden Tischen, wo man einander zuhört und dann überlegt, ob man eine Konsensentscheidung hinkriegt oder ob man mit Mehrheit abstimmen muss. Ein bisschen anders so von der ganzen Art und Weise an Politik ranzugehen. Und dann bin ich jetzt erstmal dann durch die Westgrünen dann geschult worden, den Frontenkrieg aufzumachen. Ne? Und das kann ich auch. Ich kann auch mal spitz formulieren, das geht schon mal, aber es ist nicht meine Grundverfassung. Und, ja, sondern die Grundverfassung ist, Ergebnisse zu erzielen und die Sache wieder ein bisschen voranzutreiben, auch wenn es nur ein kleines Stückchen ist. Ich bin eben so sozialisiert und das war immer ein Problem. Es hat immer Schwierigkeiten gemacht, weil die Selbstvergewisserung eine unheimlich große Rolle zu spielen scheint. Übrigens nicht nur bei den Grünen, ich rede auch von anderen in Westdeutschland. Also die sind doch viel verunsicherter, als wir denken, glaube ich, weil sie eben merken, dass sie zwar theoretisch Systemsieger sind, aber praktisch das, was sie aufgebaut haben, gar nicht richtig hinkriegen jetzt. Ne? Die letzten Jahre waren ja außerordentlich ernüchternd.
Aber weil es jetzt auch vorhin Ihr Beispiel, dass Sie sagten, naja, ich habe irgendwie geguckt, dass das Team vorankam, die Westler haben irgendwie geguckt, dass ich selber vorankam, das klingt aber jetzt
so meine ich das nicht, das ist so überspitzt, sondern es ist einfach so, dass es ja keinen Grund gab, optisch von den eigenen Positionen abzurücken in Westdeutschland. Man hatte ja gewonnen, ne? Der Systemkrieg war ja entschieden sozusagen. Und man merkt aber jetzt, dass die Ideen, die aufgebaut worden sind, ob nun in der Sozialpolitik oder in der Friedenspolitik oder in anderen Bereichen, darauf basierten, dass es eigentlich so ein Gleichgewicht des Schreckens gab. Und das ist wie mit einer Waage. Wenn Sie ein Gewicht runternehmen, dann plautzt ja ein Traber runter. Und so ungefähr ist es eben auch passiert. Und ich habe eben dann sehr viel Bedürfnis nach Selbstvergewisserung erlebt. Gucken Sie sich mal das ganze Gemetzel in der CDU an. Ja? Also die ganzen Konservativen gründen irgendwelche anderen Grüppchen oder wollen nichts mehr mit denen zu tun haben. Und ja, die CDU in Deutschland scheint ja noch eine einzige Wurzel zu haben, die SPD. Also es ist unübersichtlich geworden. Ja? Das meine ich, es gibt dieses Bedürfnis nach Selbstvergewisserung. Auch übrigens im Osten, nicht nur im Westen, um das zu mildern.
Also im Grunde, was Sie sagen, die CDU ist auch eine sozialdemokratische Partei.
Auf jeden Fall geworden, ja.
Die Grünen sind auch eine sozialdemokratische Partei.
Das ist meine Sorge.
Okay, also wir haben nur sozialdemokratische Parteien, jedenfalls im Parlament.
Ja, die Linke auch, die gibt es noch nicht zu. Und die AfD auch, aber eben national gedacht, ja.
Okay, die sind ja jetzt im Bundestag.
Noch, ja, aber in Landtagen haben sie jetzt ja geschafft.
Ja. Okay. Peter Richter ist gerade ein Buch von ihm rausgekommen, jetzt zur Buchmesse. 8990 heißt das Buch und er hat so ein bisschen verkürzt, sagt er irgendwie, ja, sie schwenken, grölen die Fahnen der Bundesrepublik, wurden dann arbeitslos und heute heulen sie der DDR nach. Können Sie damit was anfangen?
Nicht viel, nein. Also ich habe in meinem Umfeld, ich kenne viele Leute, die haben hart gearbeitet die letzten 25 Jahre. Da war für Heulen keine Zeit.
Nicht alle.
Aha, also nicht alle.
Da geht es nicht um alle. Also naja. Manche.
Also ich kann mal aus den 90er Jahren plaudern, vielleicht erleuchtet das die Sache etwas. Es ist ja so gewesen, dass sehr viele, die früher in der SED waren, dann sehen mussten, wo sie auch beruflich bleiben. Die haben zum Teil Reisebüros gegründet, viele sind auch in die Verwaltung gegangen. Es waren dann sehr viele zum Beispiel auf den Arbeitsämtern, die ja aufgebaut worden sind, in der Verwaltung. Und jeder, der reinkam und sagte, er braucht einen Job, na, Sie haben doch diese CDU gewählt, sind doch selber schuld. Ne? Solche Sprüche hat es in den 90er Jahren oft gegeben. Also ich weiß nicht, wer der DDR nachtrauert. Einige, die früher Privilegien hatten, zu DDR-Zeiten bestimmt. Klar, das ist ja für die nicht aufgegangen, ne? Ich glaube auch nicht, dass der DDR als System nachgetrauert wird. Aber was ich natürlich erlebe, ist, dass viele ein bestimmtes Lebensgefühl gerne retten wollen, das sie früher vielleicht hatten. Ob das jetzt unter dem Zwang entstanden ist, den die Diktatur ja ausgeübt hat, ist eine gute Frage. Denn wenn das Lebensgefühl so wertvoll gewesen wäre, sich gegenseitig zu helfen und sich mal ein paar Tomaten mitzubringen, wenn es mal welche gibt, ja, dann hätten sie es ja behalten, auch als dann der Reichtum ausbrach und der Konsum waren. Aber so ist es nicht gewesen. Es ist schon spannend, das zu hinterfragen.
Jetzt muss man ja sagen, dass Sie die ersten 25 Jahre jünger waren als die zweiten 25 Jahre. Also trifft jetzt nicht auf Sie allein zu. Und normalerweise trauert man ja im Grunde seiner Jugend nach.
Ich vermisse überhaupt nichts.
Nein.
Ich vermisse die DDR in keiner Weise.
Ja, aber die Jugend. Sie vermissen auch nicht Ihre Jugend.
Also, unabhängig davon, sagen wir mal so, ich hätte gerne wieder einen Körper wie 30, aber bitte nicht so dämlich wie damals. Ja.
Gut, das Problem ist ja, dass man das beides nicht haben kann. Ne? Wenn man klug ist, ist man nicht mehr jung. Jedenfalls geht's mir so.
Wer war jetzt gemeint, ne?
Okay, dann habe ich mich so ein bisschen ins Unglück geredet. So, jetzt kommen wir noch eine letzte biografische Anmerkung. Und zwar, sie war, also Nachhaltigkeit ist für sie auch ökonomische Nachhaltigkeit. Ja. Und sie waren also immer eine sparorientierte Finanzpolitikerin. Und bei Rot-Grün auch. Und da wurden sie vom grünen Außenminister auch in das sogenannte Silenzium einbestellt. Habe ich gehört, das Silenzium war aber, das war aber gar nicht Silenzium, sondern da wurde man dann geföhnt.
Das ist Ihre Wortwahl, ja. Lautstark besprochen.
Ja, meine Frage ist, hatten Sie Angst davor, wenn es hieß, komm zu Fischer?
Ja, das war nicht ohne. Also man muss schon wissen, dass der Joschka Fischer ja im Frankfurter Hausbesitzer-Szene sozusagen sozialisiert worden ist. Und dementsprechend war auch der Vier-Augen-Auftritt. Also das ist schon, muss man haben. Da habe ich eine Bandscheibe gelassen. Also da kenne ich Ort und Datum, das weiß ich.
Ach so, das heißt, man hatte wirklich Angst. Also
naja, also man wusste genau, worauf man sich einließ, wenn man hinging.
Okay.
Das heißt, dass man zusammengebrüllt wird und dass es so weit geht, dass vielleicht sogar auf den Tisch geschlagen wird und Gegenstände runterfallen und zerbrechen. Das heißt es. Die hatte er in seinem Außenministerministerium nicht zur Verfügung.
Das war gut, sind Pflastersteine geflogen. Okay, so, kommen wir ins Heute. Wovor haben Sie heute Angst?
Dass die Bevölkerung sich aufspaltet und wir hier in eine Situation geraten, die die hiesige Politik nicht beherrschen kann. Davor habe ich Angst, durchaus.
Okay, Sie haben ja einige Leute irritiert durch eine differenzierte Sicht auf Pegida. Haben Sie gesagt, das sei, Zitat, eine Bürgerbewegung aus der Mitte der Gesellschaft. Und bei uns in der Taz haben Sie gesagt, das sind, Zitat, meine Leute, die mit der Ideologiekeule reflexhaft erschlagen werden. Ja. Und dafür wurden Sie dann mit der grünen Ideologiekeule bedient.
Ja, das ist dann eben so in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich, mit meinen Leuten meine ich Sachsen, mein Zuhause, meine Heimat, das sind meine Leute. Es ist so, dass wenn man mal diesen Bachmann und ein paar von diesen Typen abzieht und die Nazis, die auch gerne mitgelaufen sind, um sich da eine Scheibe abzuschneiden. Ich wohne ja in Dresden, als es dann so 20.000, 25.000 Leute wurden in Dresden, eine ganze Menge Leute dabei waren, die ganz normal zur Mitte der Gesellschaft gehören. Unabhängig von welchen latenten Ängsten die getrieben werden oder nicht getrieben werden. Ja, das sind Leute, die andere Leute beschäftigen, denen Brot, Lohn und Brot geben, die Steuern bezahlen und ganz normale Leute. Und die Frage ist eben, finde ich, wenn so viele Leute hingehen, um denen da oben mal zu zeigen, dass sie unzufrieden sind, ob man dann einfach sagen kann, alles Nazis, draufhauen und tot und fertig. Oder ob es nicht Diskussionsbedarf gibt. Ich habe mich erinnert, dass damals vor 25 Jahren auch erst kleine Grüppchen angefangen haben. Das waren nicht mehr als 400, 500 Leute. Und innerhalb von wenigen Monaten schwoll das dann an auf 20.000, 25.000. Und das sind die ersten großen Massendemonstrationen mit 20.000, die es im Osten seit der Friedlichen Revolution gegeben hat. Es kann sein, dass einem die Meinung dieser Leute partout nicht passt. Das ist schon möglich. Aber das heißt nicht, dass sie nicht dasselbe Recht hätten, auf die Straße zu gehen wie andere.
Jetzt aber Angst vor der Islamisierung des Abendlandes ist ja jetzt kein Ausdruck geistiger Frische. Und da haben halt viele gesagt, das ist doch völlig absurd, es gibt gar keine Islamisierung, schon gar nicht in Sachsen. Und Sie haben dann aber gesagt, das sei der Ausdruck eines Unbehagens.
Ja.
Was für ein Unbehagen ist das?
Also manche wissen es, manche nicht, aber es haben also fast 80% der Ostdeutschen den Westen bereist. Aber nur ungefähr ein Viertel, vielleicht ein Drittel maximal der Westdeutschen den Osten. Und wenn der Ossi sozusagen dann Köln, Frankfurt, andere Städte sieht und die Innenstädte sieht oder bestimmte Viertel betritt und das Gefühl hat, auch in Berlin, ne, Cottbuser Tor oder so, dass er da nicht mehr in Deutschland ist, dann ist der Ossi natürlich eingeschüchtert. Das haben mir zumindest viele Leute so gesagt. Ich selber habe in Kreuzberg gelebt 5 Jahre lang. Ich habe mir das angeguckt, weil ich gerne wissen wollte, wie das ist, so richtig Multikulti-Leben. Ne? Also ich habe an der Großbernstraße gewohnt, das ist nicht weit vom Cottbuser Tor. Und ich fand das sehr interessant. Ich habe mich da auch wohlgefühlt, auch nicht bedroht gefühlt, aber direkt am Cottbuser Tor hätte ich nicht wohnen wollen, weil da hätte ich mich in keinem einzigen Laden verständigen können. Ich habe da ein Erlebnis gehabt bei einem Bäcker. Ich gehe da rein, möchte da gerne so ein Teilchen kaufen, Blätterteig, liebe ich, ja. Möchte wissen, was das für eine Füllung ist, weil das ja verdeckt ist durch den Blätterteig-Deckel. Und dann frage ich und dann sagt, ich nicht verstehen oder so ähnlich. Ne? So, ich sage, Chefe. Dann holt den Chef, der versteht es auch nicht. Ich kriege keine Auskunft. Ich drehe mich im Laden um, mehrere Frauen, alle mit Kopftüchern. Ich kriege keine Auskunft. Ich gehe raus und kaufe nichts. Und ich finde, das geht nicht. Als ich das dann mal artikuliert habe in den 90er Jahren, bin ich sowas von zusammengefaltet worden in der Fraktion, weil es dann hieß hier, also in den 90er, dann 99, wenn das war, ne, das wären also ausländerfeindliche Tendenzen, die ich da also aufscheinen lasse. Ich fand das unmöglich. Und so geht es vielen Leuten, die sich dann nur ein Bild machen, manchmal sogar nur aus dem Fernsehen. Und dann werden ja im Fernsehen oft diese Fälle besonders betont, die besonders brutal ausgehen, wie mit der einen Schule in Berlin oder solche Sachen. Und dann kriegen die Leute richtig Angst, dass es in unseren Städten hier auch so wird, sozusagen. Das macht denen Sorgen. Das ist einfach so. Und es kann eben keiner in der Politik offensichtlich plausibel erklären, dass das andere Situationen in anderen Städten sind und dass es bei uns nicht so wird. Das fehlt. Die Politik engagiert sich nicht. Ich habe sehr vermisst, dass der Ministerpräsident Tillich einfach auch mal zu diesen Pegida-Demonstrationen hingeht, erklärt, was die Position der Staatsregierung ist zum Thema Zuwanderung, und zwar zu allem dreien: Asyl, Flüchtlinge und Migration. Und dann geht er entweder als Held vom Platz oder er wird ausgepfiffen und geht trotzdem als Held vom Platz. Aber nicht hinzugehen, fand ich nicht in Ordnung.
Gut, aber jetzt nochmal selbst. Das, okay. Das bezog sich jetzt auf Tillich, oder? Okay. Was steckt dahinter? Also wenn jetzt Islamismus eine Chiffre ist, was steckt dahinter? Wovor haben die Leute Angst?
Also das ist eine Chiffre. Der Islamismus, möchte ich nochmal betonen, weil es sind dann besonders viele Leute in Dresden dazugekommen zu Pegida, als der Stadtrat gerade beschlossen hatte, dass die Asylbewerberheime zentral in den Stadtteilen so aufgeteilt werden wie in Zentralen. Das wollten die Leute nicht. Und dann wurde nicht diskutiert und die Leute hatten keine Möglichkeit, ihre Beschwerden vorzubringen. Dann sind die alle zu Pegida gegangen. Aber es ist eine Chiffre. Das Unbehagen ist noch ein ganz anderes. Ich glaube, die tiefer sitzende Verunsicherung ist die, die mit der Eurokrise gekommen ist. Wie ich vorhin gesagt habe, der Kapitalismus hat nicht gesiegt, der ist nur übrig geblieben. Und seit 2008 haben wir ja alle berechtigte Zweifel, dass er weiß, was er tut. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Und diese Eurokrise belastet ungemein. Es gibt richtig viele ältere Leute, die sind wieder in die Kopfkissen-Sparerfraktion umgestiegen. Ja? Die haben ihr Geld abgehoben von der Bank, weil sie fürchten, dass die Bank nichts mehr auszahlen kann. Die kaufen auf Vorrat Konservenbüchsen für mehrere Jahre, weil die noch aus Kriegszeiten gelernt haben. Das passiert, das geschieht. Und vor dem Hintergrund sind eben auch viele ältere Leute zu Pegida gegangen. Die hatten da zum Beispiel ihre Sorgen. Ich glaube, diese grundlegende Verunsicherung durch die Finanzmarktkrise, die jetzt in der Schuldenkrise sozusagen ihren großen Ausfluss findet hier bei uns, dass diese allgemeine Verunsicherung wirklich viele Leute mitnimmt und dass sie das Gefühl haben, dass die Politik und die Eliten das nicht im Griff haben, was hier passiert. Das ist der Punkt, den ich da mache, und da macht sich vieles fest. Ich sage ja, es gingen auch viele Selbstständige hin, da kamen Handwerker aus Freiberg und woher alle kamen und haben gesagt, na hier, ich mache hier und drehe mich bis abends um 9 mit der ganzen Bürokratie und habe meine 2 Leute in Lohn und Brot und die vergeigen alles da mit diesem Euro oder sowas. Da gibt es sehr, sehr konkrete Zustände. Ja.
Also Heinz Bude, der Soziologe, hat ja ein wirklich tolles Buch geschrieben, Gesellschaft in Angst heißt das. Und der sagt im Grunde, hinter allem, wir kommen auf die anderen Ängste auch noch, aber hinter allen Ängsten steckt die Angst, das Erreichte zu verlieren.
Das glaube ich auch. Das würde ich teilen. Wobei hier noch die Generation, die aufgebaut hat, selber die Schaufel in der Hand hatte. In Westdeutschland ist es ja eher eine Art Erbengeneration. Also das ist ja nochmal was anderes. Es ist immer ein Unterschied, ob sie selber ihre kleine Firma aufgebaut haben und froh sind, dass sie jeden Tag läuft, oder ob sie eine erben vom Vater oder vom Großvater. Das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und das betrifft dann auch Sachgüter wie Häuser oder andere Sachen. Und dann zu sehen, dass zum Beispiel das Haus, das er mit Mühe selber aufgebaut hat, im Wert dramatisch verfällt, weil zum Beispiel demografische Entwicklung in der Gegend einfach kein Euro mehr locker macht, dann erleben das die Leute als eine Entwertung ihrer Tätigkeit.
Also sowohl die Islamgegner als auch die Islamisten fürchten im Grunde beide, dass sie selbst keine Zukunft haben und machen den jeweils anderen dafür verantwortlich.
Bin ich mir nicht sicher. Also ich habe in meinem Umkreis viele muslimische Freunde. Wir diskutieren auch religiöse Fragen. Ich habe auch in der Familie arabische Leute, so Syrien, Jemen. Ja. Wir diskutieren das oft. Und ich glaube, dass es da noch andere Gründe gibt. Also das ist ja nicht die Frage von Wohlstandsverlust bei vielen Leuten, die jetzt kommen, aus der arabischen Welt kommen, sondern da geht es ja erstmal um den Wohlstandserwerb. Und dann geht es um die Frage, und jetzt sind wir beim amorphen Westen. Was ist denn hier die Regel? Was ist denn hier normal?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Es gibt auch kein Normal. Man kann nämlich sagen, die Vielfalt der Lebensentwürfe ist normal in Deutschland. Die Verfassung gibt das ja her. Aber das ist eine Norm, die viele verschreckt, die aus einer sehr homogenen Gesellschaft kommen. Das trifft übrigens auf ältere Ostdeutsche zum Teil auch zu.
Die eine Gruppe jetzt, nämlich die Leute, die gegen Pegida auf die Straße gegangen sind, ne, da hat man gesagt, ja super, die Zivilgesellschaft meldet sich zurück, Herbert Brandl ist begeistert, endlich kämpfen wir wieder für die offene Gesellschaft. Was ich mich frage ist, wovor haben diese Leute Angst, also die Leute, die gegen Pegida auf die Straße gehen? Tricky question.
This is very tricky. Vielleicht den Verlust ihrer Selbstvergewisserungsgemeinschaft.
Können Sie das noch ausführen?
Ja, das kann ich noch ausführen. Es gibt ein starkes Bedürfnis, finde ich, im Mitte-Links-Spektrum auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist so wichtig wie die richtige Wahl des Getränks oder so. Ne? Und auf der richtigen Seite zu stehen, ist aber immer eine Vermutung. Die Demokratie lebt vom Zweifel. Und man diskutiert, ob es so bleiben soll oder ob man es ändern möchte. Und dann werden Mehrheiten gesucht oder sogar einen Konsens gefunden. Und wenn man aber das nicht mehr ausleben kann, weil man eben das Gefühl hat, man kommt jetzt in die Minderheit und muss dann andere bekämpfen, oder aber die Zukunft ist so ungewiss, dass man gar nicht wissen kann, was die richtige Seite ist, dann überhöht man in der Moral und behauptet einfach, dass man moralisch der mit der sauberen Weste ist, egal ob man es ist oder nicht ist. Es hat ja auch hinterher zum Beispiel Ausschreitungen gegeben, es sind auch Sachen zu Bruch gegangen, habe ich jedenfalls so mitbekommen. Also moralisch hundertprozentig ist das ja dann auch nicht, wenn man mal so spießbürgerlich argumentieren möchte. Aber im Kern geht es, glaube ich, auch darum, dass man sich selber eine Identität verpasst hat. Das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein, ist wichtig. Das konstituiert in diesem Spektrum ganz viel der Persönlichkeit. Und der Witz an der Sache ist, unsere Zukunft ist derartig unwägbar geworden mit Kriegsfronten sozusagen im Süden und im Osten, mit einer unsicheren Währung, mit einer Rente, die höchstens noch für Norbert Blüm sicher ist, dass wir wirklich nicht wissen, wie die Zukunft ausgeht und was die richtige Seite ist und was moralisch richtig ist und was nicht. Und wir haben ja sehr viele Autoritätsverluste in der Gesellschaft hingenommen. Also das betrifft die drei neuen Ks vielleicht, ne? Kirchen, Kabinette und Kommunikation. Ich sage es mal ganz freundlich. Ja, also es gibt im Prinzip keine Autorität mehr, der man dann auch mal folgen würde. Eine natürliche Autorität, keine Gewalt. Sondern jemand, der eine Ausstrahlung hat oder eine Gruppe, die eine Ausstrahlung hat, dass man sagt, ja, das könnte der Weg sein, das versuchen wir jetzt wirklich mal. Dann nehmen wir allen Mut zusammen und das machen wir jetzt so. Es gibt eigentlich nur gegenseitiges Angekreische.
Also ich glaube auch, dass es natürlich um eine Selbstvergewisserung geht, dass es schwierig ist zu sagen, bei gut, böse, links, rechts, das ist nicht mehr ganz einfach. Ich würde aber trotzdem sagen, tendenziell ist es besser, gegen Pegida als für Pegida auf die Straße zu gehen.
Also für die, die jetzt bei Pegida auf die Straße gehen in Dresden, kann man nicht sein, das muss man so deutlich sagen. Aber als wir 20.000 bis 25.000 Leute dort waren, die hatten ein Anliegen. Die wollten der Regierung in Dresden Bescheid geben. Deswegen war das auch vor allen Dingen in Dresden zentriert in meiner Wahrnehmung. Denn da sitzt die Regierung. Da war die Provokationsmöglichkeit am größten.
Das heißt deshalb Dresden und nicht Leipzig?
Ja, aus Dresdner Sicht wird Leipzig ja immer als renitent eingestuft. Ich bin ja Alt-Leipzigerin, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich kenne ja beide Kulturkreise.
Jetzt wird hier so gemurrt oder was?
Das war beifällig.
Achso, beifällig. Ja, ich konnte das nicht ganz deuten. Jetzt haben wir aber eine Sache, die ist offenbar so, dass Islamophobie gehört zur Grundausstattung von rechtspopulistischen Gruppen. Das haben also Wilders zum Beispiel in den Niederlanden, hat eine sehr erfolgreich, also aus seiner Sicht sehr erfolgreich das aufgebaut, aber er kommt ohne Islamophobie nicht aus. Das scheint schon für die, weil sie sagen, ne, es gibt nicht nur Nazis, es gibt irgendwie auch ganz anständige, normale irgendwie Kleinunternehmer und so weiter. Das scheint schon ein bindendes Moment zu sein, damit man eine Kraft hat, irgendwie als rechte oder rechtspopulistische
Gruppe. Ich halte es für eine Chiffre, das haben Sie auch richtig gesagt. Und zwar will man damit andeuten, dass man sich nicht nochmal in seinem Alter und seinem Leben schon wieder ganz anders anpassen möchte. Das hat die letzten 25 Jahre schon angedauert. Also da, ich glaube, da steckt was drin, da gibt es irgendeinen Sinn dahinter. Und wer ein bisschen hinter die Kulissen schaut, und manche Leute machen das intuitiv, manche durch Diskussion, es ist für Muslime, und ich bin mit gläubigen Muslimen befreundet, nicht so leicht, sich in Europa zurechtzufinden, weil hier in Europa, in der Demokratie, nicht der Koran das Buch ist, nach dem alle leben, sondern die jeweilige Landesverfassung, bei uns das Grundgesetz. Und das ist ein Widerspruch für einen gläubigen Muslim. Und das muss er in sich verarbeiten, wenn er in Europa leben möchte. Das ist nicht so einfach. Und das merken viele. Aber es gibt auch viele Fehler aus der Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte, gerade im Westen. Und wenn man in der zweiten und dritten Generation türkischer und arabischer Abstammung immer noch Schwierigkeiten hat, Deutsch zu sprechen, dann gibt es ein Integrationsproblem. Das muss man mal so deutlich sagen und nicht rumeiern und sagen, die muss man also jetzt besonders bemuttern, die haben so schwierige Verhältnisse oder was der Geier, was da los ist. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht.
Wenn sie keine Arbeit bekommen, stimmt auch was.
Ja, das ist richtig, aber vielleicht hängt es auch mit der Sprache zusammen. Ja, wir können es ja ausdiskutieren. Ja, okay, da kenne ich mich nicht aus.
Also wenn man, weil Sie Baden-Württemberg sagten, wenn man jetzt die sehr gläubigen Evangelikalen nehmen oder auch Katholiken in Baden-Württemberg, die sich gegen die sexuelle Vielfalt im Schulunterricht gewehrt haben, da hatte man auch den Eindruck, es ist einfach immer zu viel.
Wobei es da ja nicht um Muslime ging bei dem Thema, da bin ich mir ziemlich sicher.
Nein, es ging. Wir reden über Gläubige. Es ging einfach darum, weil ich überzeugt bin, dass ja nicht, es ja nur ein Bruchteil jetzt von Muslimen jetzt sehr gläubige Muslime sind und sie haben einen Bruchteil jetzt von Leuten, die in der römisch-katholischen Kirche noch sind oder in der evangelischen Kirche, die, sagen wir mal, wirklich pietistisch oder evangelikal drauf sind. Ja. Aber die haben auch sofort Sorge, dass das Abendland untergeht, wenn in der Schule sozusagen Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensstilorientierungen ist.
Ja, das ist dasselbe Phänomen meiner Meinung nach. Aber Christen, die die Bibel über das Grundgesetz geben, treffe ich nicht so häufig wie zumindest nach außen sich zeigende Islamisten oder andere, die dann sagen, ich stelle den Koran über das Grundgesetz. Und ich glaube, die Frage steht, die Gleichheit des Rechts für alle ist eine entscheidende Voraussetzung für Demokratie, sonst nimmt die doch keiner ernst, wenn es Gleiche unter Gleichen gibt. Und das spielt eine Rolle. Das würde ich gerne auch von mir aus auf Christen beziehen, die das sozusagen auch versuchen zu umgehen. Wobei das Grundgesetz jetzt nicht vorschreibt, in der Grundschule Sexualpraktiken zu lernen. Da gab es wohl irgendwie auch Fragen des Lebensalters. Also ich habe ja selber das in Sachsen durch. Ich habe 90 bis 94 im Landtag gesessen, war im Schulausschuss und es ging um unser sächsisches Schulgesetz. Und es war außerordentlich schwierig, gegen die Riege vieler älterer Herren durchzusetzen, dass wir einen vernünftigen Sexualkundeparagrafen im sächsischen Schulgesetz haben. Da wurden mir also Sachen aufgetischt, das möchte ich ja gar nicht wiederholen. Wir haben es dann durchgesetzt, ja, obwohl ich nicht in der CDU war, haben wir es durchgesetzt, weil einige in der CDU verstanden haben, dass man das als Vielfalt, als Freiheit begreifen kann und muss, ja. Aber das gibt es sicherlich überall, solche Fragen.
Ja. Nur es ging natürlich nicht um Sex, es ging im Grunde um Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensentwürfen, aber es war nicht kommunizierbar. Das heißt, irgendwie die andere Seite war so dermaßen besorgt darüber, dass jetzt irgendwie ihre Kinder zu Homosexuellen erzogen werden.
Kann man ja gar nicht.
Ist mir bekannt. Aber es war so, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage waren, irgendwie vernünftig darüber zu sprechen. Und es scheint mir irgendwie in dem anderen Bereich auch zu sein.
Das ist gut möglich. Ja, wir haben viele Barrieren, wenn es darum geht, mal Sachen hart auf den Tisch zu legen und mal auszudiskutieren. Gerade wie auch der Zwischenruf jetzt war mit Baden-Württemberg. Ich wohne da ja nicht, ne? Aber ich habe eben in Berlin dann ein paar Erfahrungen gesammelt, was eben, wo ich auch sage, das funktioniert so nicht, so kann es nicht gehen. Ich habe dann mal auch gefragt, ein Italiener, der seit den 60er Jahren in Deutschland lebt, ne? Und immer noch so klang, als wäre er vor einem Vierteljahr eingewandert, ne? Und ich finde das irritierend. Hochgradig irritierend. Und dann kann ich mir natürlich auch gerne zurechtlegen, dass es auch so eine Art Laissez-faire gegeben hat. Ich habe das ja in Diskussion mit Marie-Louise Beck und anderen von den Grünen gemerkt, als ich das dann mal auf den Tisch gelegt habe. Ja, du, da muss man einfach mal ein bisschen drauf zugehen und die sind eben anders und eine andere Kultur und so. Ich sage, es ist alles in Ordnung, aber wir reden ja jetzt über die Sprache. Oder ja, und dann brauchen wir da ganz andere Zugänge und dann müssen die Mütter mit in die Kitas gehen und so. Das fand ich gar nicht so schlecht übrigens, weil die immer neu aus Anatolien nachgezogen werden. Aber im Kern hatte ich oft das Gefühl, es gibt so eine Art Laissez-faire-Haltung. Also solange das irgendwie halbwegs geht mit den ganzen Ausländern, die zugewandert sind, solange ist das alles irgendwie okay. Da gibt es hier und da mal Probleme und da kümmern wir uns drum und so weiter. Es hatte nicht diese Aktivität, die ich von Toleranz erwarte. Ich erwarte, dass Toleranz als aktives Konzept wahrgenommen wird und dass man sich selber darum kümmert, dass es klappt. Ich mache es mal praktisch. Ich habe 1,5 Jahre jetzt einen jungen Mann aus dem Jemen bei uns im Haus aufgenommen. Mein Sohn und ich haben mit ihm viel Deutsch geübt. Er studiert jetzt hier in Leipzig und wird es dann schaffen, ein Ingenieur-Mechatroniker-Studium zu machen. Das ist ein Erfolg. Der Mann ist integriert. Ist ein Muslim aus dem Jemen. Und das meine ich. Also wie ist denn dieses aktive Konzept von Toleranz? Wenn immer nur geredet wird, wir müssten mal, wir sollten mal, jemand muss, jemand wird nicht angestellt. Ich weiß, dass viele Leute in Projekte gehen und die in Projekten arbeiten. Das weiß ich. Das habe ich auch in Berlin gesehen. Das weiß ich auch aus Dresden. Ich arbeite ja mit den Leuten auch zusammen vom Ausländerrat. Aber auf der anderen Seite die Frage, gerade an die, die am meisten immer sagen, wir müssen so viel Zuwanderung wie möglich organisieren, wo sind sie denn dann, wenn es losgeht? Ich habe jetzt in Radebeul bei uns bei Dresden, das finde ich sehr schön, da gibt es eine Initiative seit 3-4 Jahren, dass man eben dann in das Asylbewerberheim geht und dass man dort freiwillig vormittags Deutschstunden anbietet, ohne zu wissen, ob die Leute bleiben werden oder nicht. Es wird nur wenig nachgefragt, war mein Eindruck, aber es wird angeboten. Das finde ich zum Beispiel gut. Die Leute gehen dann ihrer Freizeit hin, alle 14 Tage einen Vormittag müssen sie hin, sozusagen sind sie dran und unterrichten Deutsch. Diese Frage, finde ich, steht auch im Raum. Also, aber ich habe eben nicht in Stuttgart gewohnt und ich weiß vom Fritz Kuhn, der mir gesagt hat, du Angie Weste, 40% meiner Stuttgarter, die haben Wurzeln außerhalb Deutschlands. Ich sage immer nur noch, liebe Stuttgarter und Stuttgarterinnen, was anderes kann ich gar nicht mehr sagen. Und der kommt damit zurecht und versucht, das hinzubiegen. Aber die Frage, wie wir uns gegenseitig alle akzeptieren, die steht im Raum. Die ist, finde ich, immer noch da. Und solche unbehaglichen Beobachtungen, die machen dann ganz schnell die Runde. Dann wird über E-Mail und Internet verbreitet, gerade bei den Pegida-Anhängern und anderen auch. Ja, und dann das und das und das. Und dann kommen noch die ganzen Bilder von ISIS, wo irgendwelchen Leuten der Kopf abgeschlagen wird. Oder wo die Jesiden in die Berge getrieben und in den Hunger und Dursttod getrieben werden mit ihren Kindern und Babys. Und all diese Sachen. Und da baut sich was auf. Ja, es kommt einem kulturell sehr fremd vor. Mir persönlich übrigens auch. Anderen Leuten den Kopf abzuschlagen, ist mir kulturell fremd. Ich glaube, dass einfach über Jahrzehnte hinweg da nicht wirklich hart und klar gesagt worden ist, bei uns ist das Grundgesetz das, was gilt. Und es wurden immer nach Ausnahmeregelungen gesucht. Ich habe das in einer Diskussion erlebt im Bundesvorstand der Grünen. Da ging es um Hamburg, nachdem Herr Atta da losgeflogen ist und in den USA in New York die einen der beiden Tower aufs Korn genommen hat. Dann hieß es ja, und die Muslime wollen das unter sich klären und die klären das da in der Schura. Ne, so. Ich sage ja, weißt du, was die Schura ist? Ja, das ist da irgendwie so ein Rat von älteren Leuten, die klären da immer alles ab für die Muslime. Ich sage, die Schura, das ist der Wächterrat. Die kümmern sich darum, dass jeder Muslim auch wirklich genau das macht, was ein Muslim zu machen hat. Wenn du das denen in die Hand gibst, dann wird es nicht, sehr wahrscheinlich nicht, nach den Regeln des Grundgesetzes gelöst. Aber da gibt es eben überhaupt kein richtiges, tätiges Interesse, das zu klären. In den Gesprächen mit Samira, meiner Freundin aus dem Jemen, ist es so, dass sie zum Beispiel die Ringparabel von Nathan dem Weisen, von Lessing, jetzt ins Arabisch übersetzt und in ihren sozialen Netzwerken verbreitet hat. Wo es eben darum geht, dass keine von den drei Religionen bevorzugt wird. Der Muslim selbst, das denkt ja, der Mohammedaner denkt ja, er hat die beste aller drei abrahamitischen Religionen. Das ist die einzig wahre. Die Christen sind noch nicht so weit, die Juden haben es überhaupt nicht begriffen. Das ist so ungefähr der Stand der Dinge. Es ist auch das, was manche dann ganz grob mitnehmen als junger Mensch, warum sie eben besser sind als andere, nachdem sie, da haben sie wahrscheinlich sehr recht, schlechter behandelt worden sind. Man muss ja irgendwoher sein Gefühl hernehmen. Naja, also in Dresden gibt es schon eine ziemliche Diskussionswelle. Also das kommt vielleicht nicht bundesweit zum Tragen in der Berichterstattung, aber es ist natürlich so, dass regelmäßig Diskussionsrunden mit Pegida-Anhängern stattfinden. Das wird bei der Landeszentrale für Bildung organisiert. Es gibt auch Diskussionsrunden mit den Politikwissenschaftlern von der TU Dresden. Die Stiftungen machen sich da bereit. Also es wird unheimlich viel. Noch nie ist so viel Politik diskutiert worden in Dresden wie in den letzten Monaten, aber eben nicht in den Parteien und im Parlament, sondern draußen. Ja, die diskutieren ja auch miteinander. Aber die wollten ja auch mit der Regierung sprechen. Das war ja auch ihr Anliegen.
Also neben jetzt der Angst, das erreicht zu verlieren, gibt es noch einen weiteren Punkt. Das hat Heinz Bude, hat ja in Dresden auch eine große Rede gehalten, wo er irgendwie das auch wohl gesagt hat. Ich war nicht dabei. Und das ist eine Verbitterung, ein Gefühl der Zurücksetzung, weil man zum Beispiel etwas nicht geworden ist, was man gerne geworden wäre. Sag mal, stellvertretender Abteilungsleiter, aber dann wurde es der Wessi, obwohl man es selber eigentlich verdient gehabt hätte. Also irgendwie hat man das Gefühl, diese Gesellschaft oder dieser Verbund hat mich nicht so fair behandelt, wie ich das eigentlich verdient hätte.
Also teilen Sie das? Zurückgestuften Beamten ostdeutscher Herkunft in den Dresdner Ministerien, die hätten keine 25.000 Leute auf die Beine gekriegt. Da hinkt die These ein bisschen in meinen Augen. Das muss ich da deutlich sagen. Ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht, das ein bisschen gelesen bei Herrn Bude, Heinz Bude. Ich habe ihn auch mal gehört bei einem Vortrag. Das war bei der, weiß ich gar nicht mehr, in Berlin, bei einer Stiftung. Und ich glaube, die These hinkt etwas. Ich habe vorhin von den Leuten gesprochen, die jetzt die letzten 25 Jahre ihr Leben in die Hand genommen haben und was aufgebaut haben für sich. Das hat nicht jeden im Ostdeutschland betroffen, aber es gibt diese Leute eben auch. Und die sind mit ihren Realitäten konfrontiert. Und ich erlebe, dass die sozusagen immer noch darum kämpfen müssen, dass das Ganze stabil bleibt. Aber dafür macht man es ja auch. Man arbeitet ja ein bisschen mehr als andere, wenn man eine kleine eigene Firma hat und will seinen Kindern was hinterlassen. Das sind ja alles keine verruchten Motive. Das ist ja nichts Negatives. Ja? Und da machen die sich jetzt natürlich Sorgen, ob nicht durch dieses, wie sie es empfinden, dieses Laissez-faire im Westen, ach, na ja, wird schon alles gut gehen, der Euro ist eine super Sache, die Griechen behalten wir drin, ist alles locker. Das kommt nicht gut an. Das wirkt ein bisschen losgelöst von den täglichen Sachen. Und das merkt man einfach. Da mögen auch Einkommensunterschiede noch eine Rolle spielen. Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich glaube, dass es auch immer Zweie braucht, um Tango zu tanzen. It always takes two to tango. Und es haben sich nach meinem Empfinden mit diesem subtil kultivierten Minderwertigkeitskomplex der Ostdeutschen in den ersten 10, 15 Jahren, weil sie ja den System Krieg verloren haben sozusagen und dem im Westen sehr ausgeprägten, man muss einfach zeigen, was man drauf hat und man muss sich so ein bisschen präsentieren, da haben sich zwei gesucht und gefunden. Im Ostdeutschland ist es ja kulturell bei älteren Leuten auf jeden Fall noch so ausgeprägt, dass man sein Licht eher unter den Scheffel stellt. Das wird so sozial nicht im Westen unterrichtet, das ist eher eine andere Gewohnheit. Ich will das gar nicht hoch und runter reden. Oder schön,
ja, wir stellen es über den Scheffel, unser Licht.
Das ist gut, dass Sie das gesagt haben, ich hätte mir jetzt gleich wieder einen Shitstorm eingefangen, aber im Kern geht es mir darum, deutlich zu machen, da haben zwei Mentalitäten gut zusammengepasst und das jetzt sozusagen so zu verschieben, dass die einen ein bisschen demütiger werden und die anderen ein bisschen mutiger, das ist eigentlich die Aufgabe der Stunde.
Jetzt der Philosoph Byung-Hul Han, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der sagt, Westler individualisieren, also privatisieren ihre Ängste und Dresdner kollektivieren sie. Das geht in diese Richtung, oder?
Naja, das habe ich ja vorhin mit dem Zusammenhalt versucht anzusprechen. Also es gibt ja in Deutschland, auch in Europa, nicht mehr so diese Stammeskulturen. Ne? Und Familie wird auch unterschiedlich bewertet. Wir haben jetzt gerade in Südeuropa die Renaissance der Werte der Südeuropäer, also Familienzusammenhalt und mehr Geselligkeit und die gute Seite des Lebens genießen. Da gibt es ja richtige Twitter-Accounts, zum Beispiel empfehle ich mal, das nachzulesen, Totos Thomas Griegos, wir sind alle Griechen und da tut sich das auf, was vor 100 Jahren mal die Franzosen diskutiert haben mit dem Latein Europa. Und da passiert viel bei Lebenskultur. Und jetzt ist die Frage, ob eben die Ostdeutschen vielleicht eine andere Lebenskultur hatten. Ich wage die These, dass wir damals unter dem Druck der Diktatur, wo es eben nur zweimal im Jahr Orangen gab, einander geholfen haben, überhaupt welche zu kriegen, indem jeder mehr kaufte, als er brauchte, um sie zu verteilen, damit dann das nächste Mal der andere was mitbringt. Das denke ich schon. Das wurde als Solidargemeinschaft empfunden, war aber eher eine Notgemeinschaft. Und sobald die Not vorbei war, war auch mit der Solidarität vorbei. Dann kommt hinzu, dass sehr viele Menschen Leute verloren haben, die in den Westen gegangen sind. Also eine ganze junge Generation ist in den 90er Jahren in die Schweiz, Österreich, Baden-Württemberg, Bayern, auch NRW ausgewandert. Die sind jetzt alle nicht mehr da. Also man muss ja einfach nur mal aufs Dorf rausfahren. Das Durchschnittsalter ist 60. Und das hat auch Gründe. Und die Leute fühlen sich natürlich dann auch alleine gelassen. Dann zieht sich doch die Polizei zurück und der Arzt ist auch furchtbar weit weg. Und das macht die Leute natürlich hypernervös. Ich kann das nachvollziehen, klar.
Also sobald es mit der Not vorbei war, war es auch mit der Solidarität vorbei.
Ich würde sagen, die menschliche Natur hat sich da durchgesetzt. Ne?
Das scheint mir die kapitalistische Natur zu sein.
Ist die nicht menschlich?
Die ist total menschlich. Also nochmal auf Hahn zurückzukommen. Er sagt, irgendwie im Osten ist eben der Individualismus nicht so tief. Und deswegen kann der Ostler oder der Dresdner auch das eigene Unwohlsein nicht als privates Problem behandeln und individualisieren, sondern er muss es kollektivieren und dann braucht er einen Sündenbock und das ist dann der Islam.
Ist auch eine Form von Selbstvergewisserungsgemeinschaft, nicht wahr?
Ja.
Ja.
Eindeutig. Man braucht ja auch einen Feind, um selber sichtbar zu werden. Das ist ja auch noch eine andere These. Ich fühle mich unsichtbar, ausgeschlossen in irgendeiner Form, nicht repräsentiert. Und in dem Moment, in dem ich meinen Feind benenne, mache ich mich dadurch selber sichtbar.
Dem kann ich nicht widersprechen. Das gibt's. Ja.
Okay. Und der Mensch, das wäre jetzt aber die Umkehrung, bin immer noch bei Hahn, der dann sagt, naja, der Mensch soll eben nicht die Politik verantwortlich machen, das ist die perfide Individualisierung im Westen, sondern man sagt, du sollst, geh mal zum Psychiater irgendwie, das ist dein eigenes Problem, weil Kollektivierung ja auch eine Vergesellschaftung ist und das heißt eben, dass das Problem nicht unbedingt ich sein müsste. Ich als Westler denke immer, das Problem bin ich und ich muss das Problem sozusagen in mir lösen, während der Ostler irgendwie denkt, das Problem ist irgendwie draußen und ich muss das kollektivieren.
Ich glaube nicht, dass die Pegida-Anhänger das Problem kollektivieren wollten, sondern die wollten klären, dass die Regierung schuld ist. Also ich hatte eher den Eindruck, dass da selber weniger in sich selber der Fehler gesucht wurde. Wenn man mit den Leuten spricht, das empfinde ich nicht so, sondern dann kommt eher raus, so die Regierung versagt. Ich finde, man kann das auch manchmal nachvollziehen. Also erst sagt die Frau Merkel das, dann sagt sie das bei der Europolitik. Ne? Es geht drüber und über. Und dabei geht es um das empfindlichste Körperteil jedes Deutschen, sein Portemonnaie. Das ist eine schwierige Angelegenheit für uns die Leute ungemein. Also die Politik bekleckert sich nicht mit Ruhm, eignet sich daher auch zum Sündenbock. Das ist sicher richtig. Ich glaube, dass ein Punkt bei Professor Bude vielleicht zutrifft, nämlich der, dass sehr viele Leute, nachdem die Mauer gefallen war und sie sozusagen das Gefühl hatten, sie kommen jetzt ins ersehnte Land, auch wirklich angepackt haben und gemacht haben und gedacht haben, jetzt wird alles gut. Und dann sind viele Sachen nicht aufgegangen, einfach weil sie zum Beispiel die Spielregeln nicht beherrscht haben. Das heißt aber nicht, dass sie enttäuscht sind, weil sie zu blöd sind, sondern das heißt, wenn man diese Enttäuschungsthese überhaupt aufgreifen möchte von Professor Bude, dass sie die Spielregeln nicht beherrscht haben, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, mit dem neuen Land und dem neuen System klarzukommen, dass sie von denen, die seit 40 Jahren auf dem Feld Fußball spielen, ausgetrickst werden konnten. Das war kein Problem, gerade in den 90er Jahren. Inzwischen haben viele dazugelernt. Und dann entsteht natürlich das Gefühl, du bist ja nur ausgenutzt worden, hast Gutes gewollt, ne? Fürs Kollektiv oder fürs Land oder das kann man ja fast, wie man möchte. Und dann haben die dich alle nur ausgenutzt. Wobei alle sich nur ihrer Erziehung entsprechend verhalten haben.
Jetzt haben wir irgendwie bei Pegida die Situation, dass die korrekte Mehrheit gesagt hat, ihr seid nicht satisfaktionsfähig, sie haben das schon gesagt, ihr seid ja nur Nazis, mit euch reden wir am besten überhaupt nicht. Und auch Angela Merkel hat sich ausnahmsweise mal eindeutig geäußert, dafür wurde sie dann auch noch gelobt. Und Gabriel ist hingegangen in einer verqueren Art, also gesagt, ich bin als Privatmann, da und nicht als SPD-Mann. Was ist richtig?
Also ich glaube, dass die Ansprache zum Neujahr von Frau Merkel falsch war. Von hasserfüllten Menschen zu sprechen, trägt nicht dazu bei, die Bevölkerung zusammenzuhalten, sondern das spaltet die Gesellschaft. Das halte ich für falsch. Das nächste ist, wenn man klare Kante zeigen möchte, was ich durchaus verstehen kann, wenn man sich die Sprüche mal reintut, die zum Teil bei Pegida auch gefallen sind, auch in die Kameras, dann muss man sagen, konkret an welchem Fall das ist. Also bei Asyl, das möchten wir ändern, das möchten wir durchziehen. Also der Messias geht jetzt durchs Land und sagt, man will überlegen, ob man die Asylfrage nicht schon auf der maghrebischen Seite sozusagen lösen kann, damit das Mittelmeer nicht zum Grab von Leuten wird, die ihre Hoffnung in Europa suchen. Werden wir sehen, ob das funktioniert, da kann man Zweifel haben. Das andere ist die Frage bei den Flüchtlingen. Also ich habe mal aufgeworfen, warum wir nicht besonders Flüchtlingen, die Christen oder auch Jesiden oder andere sind, die keine Chance haben, in Irak und Syrien zurückzugehen, ohne geköpft zu werden. Ja? Warum wir denen nicht anbieten, dass sie sich richtig integrieren können. Dann kriege ich sofort zur Antwort, der geht ja nicht, weil dann mit der Blue Card und dann so viel verdienen die ja nicht, weil die ja nicht ausgebildet sind. Also ich habe viele von denen, die bei Pegida mitgelaufen sind, gerade bei den Handwerkern und anderen gehört, naja, also so eine Familie, dann wird man denen helfen, dass die sich hier ansiedeln können mit einer Wohnung und so, dann gehen die Kinder auf die Schule und wir bilden die Eltern Häusern aus, das könnte man sich vorstellen. Ganz anderer Tonfall als alles Nazis totkeulen. Ja, also das hat mir schon zu denken gegeben. Und die Leute hatten oft das Gefühl, sie werden eben dann in ihren Ansichten nicht gehört. Da ging es darum, da hat eine Gemeinde zum Beispiel gesagt, okay, wir nehmen 50 Flüchtlinge, die haben dann was hergerichtet, wo die untergebracht werden können, wo es passte von Platz her und alles, und haben gesagt, wir nehmen 50. Dann kam der Landrat und sagt, prima, ihr nehmt freiwillig Flüchtlinge, ich habe 250 übrig, zack. Da war natürlich der Gemeinde der Ofen aus, da hatten die keinen Bock mehr. Also die Frage finde ich, runterbrechend aufs Konkrete, würden wir uns denn zum Beispiel trauen, dass wir sagen, die Kommunen entscheiden selber, wie viele Flüchtlinge sie annehmen, welche Flüchtlinge sie annehmen und wo sie unterbringen? Oder würden wir uns das nicht trauen? Das ist eine gute Frage.
Gut, jetzt haben wir das Problem. Einerseits wollen wir natürlich keine ausländerfeindlichen Aufmärsche haben. Das ist ja evident. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn man jetzt irgendwie ihnen folgt und sagt, nee, Moment, die meisten von denen, die sind ja überhaupt nicht irgendwie islamophob und ausländerfeindlich, sondern das sind irgendwie ganz andere Dinge.
Die sind wirklich ängstlich.
Ängstlich, und man sagt ihnen aber, weg mit euch, wir wollen das nicht, irgendwie mit euch reden wir überhaupt nicht, dann treibt man die natürlich, also im Grunde schließt man sie aus.
Naja, so empfinden die das auch oder haben es auch empfunden, dass die Zahlen jetzt gesunken sind bei Pegida, heißt ja nicht, dass die Leute anders denken. Das Gespräch hat ja nur bei denen stattgefunden, die zu den Gesprächsforen gegangen sind. Das waren vielleicht mehrere hundert oder vielleicht 1.000 Leute. Und die anderen 10.000, 15.000 nicht. Die gehen mit derselben Einstellung wieder nach Hause, die sie vorher hatten, vielleicht sogar noch bestärkt. Im Sinne von, die Medien berichten ja alles falsch und die Politiker, die kümmern sich um unsere Fragen und so weiter. Also ich habe das eben nicht als befriedigend empfunden. Ich habe heute nicht umsonst davon erzählt, dass ich an runden Tischen sozialisiert wurde und dass ich eine aufklärerische Idee von Politik habe und eine Vorstellung davon, dass das so sein sollte. Die Leute wollen sich auch ihre Meinung selber bilden. Die wollen die Meinung nicht vorgegeben kriegen, du hast jetzt das und das zu denken, sondern die wollen Informationen haben und dann wollen sie aufgrund dieser Informationen sich eine Meinung bilden. Und es machen sich mehr Leute eine Mühe, eine Meinung zu bilden, als sie immer denken. Also es sind nicht immer nur die Leute, die 0,5% der Bevölkerung, die auf Twitter sind, die einzigen, die sich Gedanken machen. Das stimmt einfach nicht.
Ja, die Frage, also oder ich sage es mal anders. Es gibt ein interessantes Buch von Albert Hirschman, das ist so ein Harvard-Soziologe, ist schon von 1970, der war irgendwie geschockt von 68 und was alles war. Und das heißt Exit, Voice and Loyalty. Und da geht es um die Frage, warum Organisationen untergehen. Und der Grund ist Exit. Also weil die Leute einfach still weggehen. Ja. Die sagen gar nichts, irgendwie Kunden oder auch von Parteien oder auch von Gesellschaften, die sagen kein Wort, die sind einfach weg. Und Voice ist das Gegenteil, das ist im Grunde Protest, also lauter Protest. Und jetzt die These ist, dass man sagt, du musst den Leuten im Grunde Voice anbieten als Politik. Du musst ihnen die Chance geben, zu protestieren, weil wenn du das nicht machst, dann hast du den stillen Exit und dann sind die einfach verschwunden. Und mein Eindruck ist aber, dass wir im Grunde tendenziell auch als linksliberal empörte, gute Menschen eigentlich tendenziell eher wollen, dass die Exit machen. Weil wir, das Voice ist uns alles viel zu heikel. Und darauf wollen wir uns gar nicht einlassen, weil wir nicht glauben, dass es eine Trennung zwischen rechtsradikal und rechts geben könnte. Also das im
jetzt
Grunde
schneiden wir aber der Seele rum, ne? Jetzt geht es ins Eingemachte. Also, also meine Beobachtung jetzt aus den letzten 25 Jahren ist, dass, was ich vorhin mit der richtigen Seite bezeichnet habe, ne? Dass man die Guten, also ich habe so oft gehört, wir sind die Guten. Wir sind die Guten.
Ja, wir sind doch auch die Guten.
Ah ja, gut, okay. Das wissen wir noch nicht. Das wird sich in der Geschichte erweisen. Also ich mache mal ein paar Punkte auf, wo man zumindest mal eine Frage aufwerfen darf. Friedenspolitik, Abrüstungspolitik, ne? Großes Thema in den 70er, 80er Jahren. Großes Thema. Jetzt haben wir ein Europa, das nicht in der Lage ist, die Balten und die Polen zu schützen, falls der Putin irgendwie doch der Meinung ist, er müsse jetzt mal dahin gehen. Die knabbern sich die Nägel zum Nagelbett runter. Ja, und wohin verschicken wir die Panzer? Nach Saudi-Arabien. Und die Balten kriegen keine, weil wir da nichts irgendwie anheizen wollen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man in Minsk beschlossen hat, die deutsche Mauer in die Ukraine zu verlagern. Also ich finde das empörend. Ich muss das mal so deutlich sagen. Ich reg mich noch nicht so lautstark auf wie andere. Ich finde das empörend. Da kaufen wir uns unsere materielle Sicherheit damit ein, dass wir andere Leute, die auf dem Maidan zum Teil dafür gestorben sind, ein solches Freiheitsmodell wie wir leben zu dürfen, denen die Mauer aufs Auge drücken. und uns vor den Russen zu schützen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das empörend. Das distanziert mich auch von bisherigen Botschaften in diesem Bereich. Und es gibt noch mehr Bereiche. Ich habe vorhin dieses Laissez-faire beim Thema Integration. Ja, die muss man doch in ihrer Kultur so lassen, wie sie sind. Na klar sollen die essen, was sie immer gerne essen wollen. Und das ist alles keine Frage. Und sollen auch 5-mal am Tag beten können, die Muslime und andere wieder denken. Das ist alles in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn an den Schulen unterschiedlich gearbeitet wird oder wenn Mädchen, wie es immer so schön heißt, ist ein Beispiel, mit dem Schulunterricht ist ja ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber gibt es eben auch. Das geht dann eben nicht. Also die Frage des öffentlichen Gleichbehandelns und des privaten Andersseins ist eine wichtige Frage. Und das linksliberale Milieu hat natürlich vor allen Dingen auf die Vielfalt der Lebensentwürfe und die Unterschiedlichkeit und die Individualität Wert gelegt. Das ist auch richtig, aber das ist nicht alles im Leben. Das ist nicht alles im Leben. Sondern es geht natürlich auch darum, kann man die Gesellschaft zusammenhalten und wie viel das dann wert ist, dass man sich persönlich natürlich verpflichtet wird, fühlt, auch was für die Gesellschaft zu tun, das fällt individuell dann sehr unterschiedlich aus. Und ich glaube, dass es eine Grundverstimmung in der Gesellschaft ist. Die Frage, ob der Zusammenhalt überhaupt noch möglich ist, nachdem wir alle Risiken individualisiert haben oder nach dem Staat rufen, dass er es regeln soll. Also der Zusammenhalt so ist nicht mehr da. Den Eindruck habe ich und Parteien verlieren auch den Kontakt zur Bevölkerung. Den Eindruck habe ich auch. Als ich dann gehört habe, SPD, ne, zwischen Weihnachten und Neujahr, großartige Idee, wir stellen die Wahlkabine im Supermarkt auf, da habe ich mir dann gedacht, na, wo soll es denn dann stehen? In der Alles-muss-raus-Ecke oder ist es dann bei Bio oder wo stehen die denn dann? Ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Leute gehen nicht wählen, gerade bei Landtagswahlen, weil sie das Gefühl haben, es gibt nichts zu wählen. Und die gehen nicht deswegen nicht wählen, weil sie 17 Uhr erst frühstücken und gerne erst 18.30 Uhr wählen gehen wollen. Das ist absurdes Theater. Also das ist doch Banane. Und ich meine, so kann man die Leute auch veräppeln und dann haben die auch keine Lust mehr auf Politik. Das ist dann auch so.
Ja. Na gut, aber da haben wir dann Politiker, die dann am Wahlabend irgendwie sagen, wie schlimm das ist, dass wieder nur 60% oder 50% gewählt haben und dass man unbedingt etwas tun muss und dass das irgendwie eine große Aufgabe sein wird.
Wer ist denn jemand?
Und ich unterstelle jetzt, dass im Grunde man sagt, naja, irgendwie, wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, da kann ich eigentlich ganz gut damit leben, weil da habe ich keinen Ärger mit denen.
Wer ist denn jemand? Jemand muss was tun, man muss was tun. Diese Anonymisierung der Aktivitäten. Und dann frage ich aber mal zurück, es gibt ja mehrere Parteien, sowohl im Bundestag als auch im Landtag. Das heißt, theoretisch müsste es doch eine Möglichkeit geben, dass diese Einschläferungspolitik nicht funktioniert.
Ja, wenn die Partei noch eine Moral
hätte. Aha, Moral.
Ja. Moral und Ethik wird in der Politik und deswegen gibt es auch keine Unterscheidung mehr.
Gut, da will ich.
Nehme ich so hin.
Das ist ein Problem, weil also einerseits habe ich hier Exit von Frau Merkel, Billig und Co. Und andererseits haben wir eine absolute Angst, eine Alternative dagegen aufzubauen von Herrn Gabriel und Herrn Billig und Co. Und eventuell auch von damals, mein Landtagswahlkampf, von Herrn Menau. Weil sie auch nicht gesagt hat, wir wollen eine Linksregierung machen, die eine klare Alternative gewesen wäre, sondern sie gesagt hat, wir wollen mit diesen einschläfernden Menschen zusammen sein.
Aber ich sage, zwängen Sie mir Ihre Meinung auf, wissen Sie? Zwängen Sie mir Ihre Meinung auf. Sie finden, dass alles einschläfern. Zum Teil stimmt das vielleicht auch nicht. Das ist immer Ansichtssache. Und zum anderen wollen Sie gerne eine rot-rot-grüne Regierung und ich halte das für falsch. Aber das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, sondern die Fragen ist ja dann gestellt worden. Wir haben sie diskutiert, wir haben sie entschieden. Ich habe mich ja beworben als Spitzenkandidat, weil ich aufgefordert worden bin zu kandidieren. Ich hatte gar nicht unbedingt vor, nochmal anzutreten. Weil ich ja die Tendenz auch gesehen habe. Deswegen habe ich auch jetzt die Partei völlig freigelassen, damit sie genau diesen Weg, wenn sie den für richtig hält, mit Mehrheit so entscheidet und geht. Und dann werden wir ja sehen, ob wir 2019 einen MP Dulich haben werden oder nicht. Das erleben wir dann. Ich bin da völlig raus. Ich halte die Finger völlig raus aus der Sache. Ich habe meine Sache vorgetragen, was ich für richtig halte. Ich glaube, dass es jetzt im letzten Jahr noch möglich gewesen wäre, die CDU vom Abgleiten in den Wahnsinn zu retten. Jetzt sitzt die neben der AfD und die klatschen immer zusammen, wenn der eine redet und Rot-Rot-Grün klatscht, wenn die anderen reden. Das ist eine tolle Koalition zwischen CDU und SPD, kann ich Ihnen sagen. Gucken Sie den Landtag mal an. Also ich glaube, das wäre anders möglich gewesen, wenn es Schwarz-Grün gegeben hätte, aber das sind Glaubensfragen, die nicht mehr entscheiden werden müssen. Da hat es im Prinzip Entscheidungen gegeben. Das ist gelutscht. Und jetzt mussten natürlich andere Leute eine andere Zukunft aufbauen, eine andere Perspektive. Das ist ja die Möglichkeit, die die Demokratie bietet. Jetzt regieren eben die Roten und nicht die Grünen, sowohl in Berlin als auch in Sachsen. Naja, ich weiß nicht. Also die SPD stellt deutlich mehr Ministerpräsidenten als die CDU. Die SPD regiert im Bundesrat voll durch. Die haben über 50 Stimmen von 69 Stimmen, auf die sie Zugriff haben in den Landesregierungen. Sie sind an 13 Landesregierungen beteiligt, stellen 9 Ministerpräsidenten. Aber wäre ich ganz vorsichtig mit der These. Der SPD ist doch piepegal, wer unter den Kanzlerinnen in Berlin ist. Das sehen wir doch an den Ergebnissen, was da beschlossen wird und was nicht. Ich halte das für eine These. Die SPD macht sich das gerne zunutze und behauptet, die Schwarzen wären schuld, damit sie nicht mit der Linken koalieren muss. Ich halte das für ein richtiges Ablenkungsmanöver. Die regieren durch den Bundesrat längst im ganzen Land.
Die SPD ist halt auch keine SPD mehr. Gerhard Schröder.
Kann man alles so sehen? Dann kann ich nur noch empfehlen, eine eigene Partei zu gründen. Also mich hat es vor 25 Jahren ja mal gepackt. Ich war ja Gründungsmitglied. Vielleicht ist ja eine Situation mal da, wo andere Leute mal eine andere Partei gründen wollen, weil sie mit dem Angebot, das da ist, nicht zufrieden sind. Aber lassen Sie es nicht mir an. Ich habe mich überall zu Wahlen gestellt. Ich bin überall gewählt worden und habe gefragt, soll ich nochmal kandidieren? Ja, tritt bitte nochmal an. Wir wollen mit dir zusammen in den Landtag einziehen. Also lassen Sie es nicht mir an, das ist falsch. Ich habe mich immer zu Wahlen gestellt, alle 2 Jahre, in der Fraktion, alle 2 Jahre. Man hätte mich jederzeit abwählen können, wenn man eine andere Politik hätte verfolgen wollen. Es war nur diese Bigotterie, diese Janusköpfigkeit, die da nicht aufgegangen ist am Ende. Aber nicht bei mir. Ich war immer klar. Ich wollte es nur mal deutlich sagen. Ich habe immer klar und deutlich gesagt, was ich will. Und wenn die Grünen das nicht in Mehrheit gewollt hätten, hätten sie mich nicht wählen müssen. Ist doch ganz einfach. Wir haben Demokratie.
Ich muss auch übrigens noch sagen, es gibt eine gesellschaftliche Realität in Deutschland und die sieht so aus, dass 40% plus die Union wählen, was mathematisch es sozusagen auf Jahre hinaus, wenn es so bleibt, sehr unwahrscheinlich macht, dass es ohne die CDU eine Regierung geben wird.
Hier in Sachsen sehe ich eher CDU und AfD zusammenfinden, falls es die Frau Gepetri schafft, die Nazis rauszuschmeißen.
Okay, so jetzt will ich einen kleinen Cut machen und noch was anderes ansprechen, nämlich die Angst, die auch bei uns ist, die auch in den Mittelschichten ist, also die schwarz-grüne Koalition in Hamburg, die Älteren werden sich erinnern, 2010, die ist nicht an moralischem Versagen gescheitert, sondern an moralischem Handeln. Die hat moralisch gehandelt, die Ausweitung der Grundschule von 4 auf 6 Jahren, das war ein Versuch, gerechtere Bildungschancen zu ermöglichen. Das wurde per Bürgerentscheid verhindert und zwar auch von grünen Eltern, die Angst hatten, dass die besseren Chancen von sozial Benachteiligten die Chancen, also ich spitze das jetzt zu, die Chancen ihrer eigenen Kinder schmälern würden.
Das war genau das Problem. Das haben wir auch lange unter den Fraktionsvorsitzenden ausdiskutiert, weil ja alle anderen mit Interesse drauf geguckt haben, wie es ausgeht in Hamburg und haben genau das festgestellt. Das waren nicht nur konservative Eltern, die ihren Latein-Gymnasiasten da irgendwie erhalten wollten, sondern sehr viele, die sonst den Grünen als grüner Wähler gut in Frage kommen. Aber bei Bildungsfragen halten sie die Grünen einfach nicht für elitär genug. Das ist so banal, wie es wahr ist. Also ich werde auch manchmal noch gefragt, mein Sohn ist ja 8 Jahre alt, 2. Klasse, ganz normale Grundschule, 106. Grundschule in Dresden, 5-zügig, so ist das Leben.
Gut, aber die Situation ist objektiv, also ich bin bei Budi jetzt wieder ziemlich gesichert. Subjektiv ist es so, dass auch die linksgrüne Mittelschicht nervös ist. Budi nennt das eine prekäre Privilegiertheit. Ja. Das Problem ist, ich kann meine Festanstellung an der Uni, im Journalismus und so weiter nicht an meine Kinder weitervererben und habe das Gefühl, das bröselt irgendwie hier. Und diese grundsätzliche Vorstellung, meine Kinder werden es einmal besser haben, ist jetzt umgedreht und unsere große Sorge ist, meine Kinder werden es einmal schlechter haben.
Das kann passieren. Es ist übrigens auch andere Bereiche noch, Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Gibt es auch sehr viele Leute, die da Gutes bewirken wollen, die da interessante Jobs gefunden haben, im Ausland nicht steuerpflichtig sind, gewisse Einkommen gewöhnt sind, die hier in Deutschland vielleicht in den nächsten Jahren so nicht mehr realisierbar sind. Wird man alles sehen. Wird man erst wissen, wenn man weiß, ob der Euro gerettet wird oder nicht. Vorher wissen wir das nicht. Und dann kann es eben auch sein, dass man sich in ganz andere Arbeitsplätze verdingen muss, so wie das hier damals im Osten nach der Wende auch war. 80% der Leute mussten ihren alten Arbeitsplatz aufgeben, ineffiziente alte Fabriken, was immer der Grund war, und mussten nochmal was ganz anderes anfangen. Das kann immer passieren in der Gesellschaft, wir sind das bloß nicht mehr gewöhnt.
Also wir waren jetzt, bin jetzt wieder bei 25 Jahre, wir waren die ersten 25 Jahre im Grunde, auch im Westen enger als Gesellschaft enger beieinander, weil der Blick nach hinten gerichtet war, Also Wirtschaftswunder, Aufbau, dass die Grauen des Nationalsozialismus, das darf nie mehr passieren. Und wir sind dann in den 90ern durch die Globalisierung, andere Dinge, die Fahrt aufgenommen haben, in ein, ja, Schröder im Grunde als Pass pro Toto dafür, dass Wettbewerb jetzt angesagt ist. Hat man ihm angelastet, natürlich mit Hartz IV und so weiter, aber im Grunde hatte sich die Welt auch geändert.
Ja, wir hatten das nicht so mitgekriegt. Wir waren ja beide aus unseren Nischen gekommen. Also die Ostdeutsche war nicht ganz so komfortabel, nicht so gut beheizt, aber im Großen und Ganzen sind beide aus ihren Nischen rausgekommen mit dem Mauerfall. Und haben erstmal irritiert so den frischen Wind der Welt wahrgenommen. Ne? Also man kann zwar viel reisen, konnte viel reisen in Westdeutschland, aber man fuhr ja als Tourist. Ne? Und ich glaube, dass die 90er Jahre, da waren wir mit uns selber beschäftigt und haben da gar nicht so drauf geachtet. Aber auch die Frage, wie bauen wir Europa, und die Frage der Euro-Einführung spielt eine große Rolle. Ich habe das ja miterlebt. Das war noch so innerdeutsch beschäftigt und hat nicht so den Blick rausgehoben. Die Deutschen haben sowieso einen Nachteil bei der Wahrnehmung globaler Entwicklungen aus der Geschichte heraus, insofern, als dass sie den Vorteil hatten, nicht so eine große Kolonialmacht zu sein wie viele andere. Wenn ich mit den Briten oder mit den Franzosen diskutiere, die haben natürlich eine ganz andere Dichte und Wahrnehmung von anderen Kontinenten und den Entwicklungen dort. Einmal wegen der Sprachen zum großen Teil, die sie ja selber als Kolonialherren da eingeführt haben. Zum anderen aber auch, weil sie es gewöhnt sind, in diesen Ländern auch mit denen zu kommunizieren. In Frankreich gibt es immer noch ein Ministerium für die Gebiete jenseits des Meeres. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch die Briten haben das noch nicht so richtig verwunden mit dem Commonwealth und all den anderen Geschichten. Die haben eine andere Tuchfühlung für Entwicklungen in Asien oder Lateinamerika oder wo immer es da geht. Und das haben wir Deutschen so nicht. Und ich glaube, dass das also sagen beides. Einmal das Gefangensein, sich aus den innerdeutschen Nischen zu befreien, und zum anderen auch nicht über eine historische Erfahrung zu verfügen, weltweit vernetzt zu sein, sage ich mal. Dass das beides dazu geführt hat, dass wir uns auf das konzentriert haben, was wir am besten können, arbeiten und rumnörgeln.
Okay. Jetzt wurde hier schon gesagt, ja, Merkel schläfert uns ein und der Merkelismus. Aber das stimmt auch, aber man kann natürlich auch eine These dagegen stellen und kann im Grunde sagen, wir als Gesellschaft haben Angela Merkel beauftragt, uns einzuschläfern, denn der Merkelismus hat ja sehr angenehme Seiten, der nimmt uns die Angst, denn Merkelismus heißt ja im Grunde, ihr braucht keine Angst zu haben, alles bleibt, wie es ist, also im Grunde das Versprechen einer ewigen Gegenwart. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft sehr an dieser ewigen, dem Gedanken, obwohl sie weiß, dass das illusionär ist, dass sie sehr an dem Gedanken der ewigen Gegenwart hängt und es auch in Kauf nimmt, dass wir im Grunde, dass der Verzicht auf Zukunft eben faktisch heißt, dass wir auf Zukunft oder dass unsere Kinder, um jetzt mal pathetisch zu werden, auf Zukunft verzichten, also unsere Wirtschaftlichkeit, auch unsere Konkurrenzfähigkeit, die wir im Moment haben, natürlich auf Kosten im Grunde der Zukunft, der Wohlstand jetzt auch gekauft ist. Habe ich jetzt übertrieben?
Naja, nicht wirklich, glaube ich. Fürchte ich. Das Thema ist Angst. Wie sagt man das am besten? Also ich nehme Frau Merkel ein bisschen differenzierter wahr, insofern, als dass sie eigentlich wie so eine Art Captain da an dem Ruder steht, an dem Steuerrad, und vorne ist einer mit dem Senkblei. Und der muss immer runtertitschen und gucken, ob dann Grund kommt oder nicht, weil es Nebel sieht keiner was. Keiner weiß, wo das nächsten Tag das Schiff sein wird. Und dann kommt immer dann Lot so tief und dann macht es den kleinen Schwenker nach links oder nach rechts, je nachdem, um diese vermeintliche Klippe, dieses Riff da zu umschiffen, und hofft, nicht auf ein anderes aufzulaufen. Das ist eigentlich Merkel, das ist Pragmatismus pur in einer unübersichtlichen Situation. Ich glaube, das trifft ungefähr zu. Was völlig fehlt, sind Visionen. Das ist auch meine Meinung, teile ich völlig diesen Eindruck. Ich sehe auch in der Union keinen anderen, der irgendwelche Visionen formuliert. Aber es zahlt nicht ein auf die Wahlergebnisse von SPD, Linke und Grüne. Da würde ich mir mal Gedanken machen, warum das so ist. Da heißt es nicht einfach nur, man muss eine Alternative nennen, die muss auch was drauf haben, die Alternative. Nicht einfach nur da sein, das reicht, glaube ich, nicht. Wir werden jetzt sehen, wie sich der Herr Ramelow schlägt in Thüringen. Da werden wir ja dann auf experimentelle Weise erfahren, ob das funktioniert oder ob nicht und was da rauskommt, was da nicht rauskommt. Ich halte Herrn Ramelow für einen sehr begabten und geschickten Politiker. Also insofern muss man einfach mal gucken. Der ist bestimmt vor anderen Ministerpräsidenten, einigen anderen ist der schlauer und schneller. Das gucken wir uns mal an. dann wird man sehen, ob es taugt und ob es trägt und ob die Mehrheit der Gesellschaft das so haben will oder nicht. Aber wenn das mit der Angst zutrifft, und ich teile ja diese Auffassung, dass die Leute ängstlicher sind als zu anderen Zeiten, dann haben wir jetzt die Situation, dass die Leute aus dem sowohl als auch rausgehen wollen ins Entweder-Oder. Die wollen jetzt Klarheiten haben. Die wollen jetzt wissen, wie es jetzt wird bis 25, bis 30, bis 35. Wenn so ein Kulturbruch stattfindet, dass Negativzinsen auf den Banken gegeben werden, das heißt, dass man das Sparen sich nicht mehr lohnt und die Erfüllung von Wünschen vom Kredit abhängt und nicht davon, dass ich mir was gespart habe. Das ist ein Kulturbruch. Wenn Versicherungen, Lebensversicherungen jetzt bei 1,25% sind, wenn sie ausgezahlt werden, dann ist das gerade doch der Inflationsausgleich. Das ist ein Kulturbruch erster Güte, das erleben viele Leute als Verunsicherung wahr. Also wer nicht gespart hat, dem ist das ja wurscht, aber allen anderen eben nicht. Und das, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und die letzten Jahrzehnte waren eher darauf ausgelegt, einer Gesellschaft sich zu entwickeln zum sowohl als auch. Also Vielfalt der Lebensentwürfe ist so ein schönes Beispiel dafür. Und jetzt kommen Zeiten, die werden vielleicht so sein, dass ein Entweder-Oder erforderlich wird. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir den Kuchen essen oder ob wir ihn behalten, in dem Moment werden alle hippelig und keiner ist mehr in der Lage, klar zu denken. Das ist mein Eindruck.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob im Grunde die Politik ja, und das meint jetzt nicht nur die Union, das meinen natürlich auch die anderen Parteien, sagt ja im Grunde zu Leuten, die Angst haben, ihr braucht keine Angst zu haben. Das hilft aber überhaupt nichts, weil diese Ängste sind ja...
Diese Ängste haben eine Grundlage, die sind echt, die sind begründet.
Aber
die sind begründet.
Meine Frage ist, ja, ob die Politik nicht sagen könnte, zum Beispiel, ihr habt zu Recht Angst, und wir gehen gemeinsam, wir sprechen diese Ängste aus und gehen sie an.
Das habe ich ja vorhin als Wunsch ausgesprochen, so stelle ich mir ja Politik vor. Aber stattdessen gibt es Parteipolitik und es geht um die Selbstvergewisserung und die Platzierung im Ranking. Das reicht nicht. Es sind ganz viele Leute viel schlauer, als wir Politiker immer denken. Ich sage mal noch wir, weil es noch ein bisschen Echo gibt, ne, bei mir. Aber die Leute bilden sich schon eine Meinung und es sind auch viele in der Lage, eine Bilanz zu lesen. Und die können auch grob verstehen, wie die Haushalte von Land und Bund aufgebaut sind. Und es hat bei den Sozialausgaben in keinerlei Weise irgendwie mal was mit Reform gegeben. Ist immer noch vom Bundeshaushalt ungefähr 42%. Das war vor 15 Jahren auch schon so. Aber bei den Zinsen, die sind runtergegangen von 16% auf 9% des Haushaltes. Das heißt, dadurch, dass wir eine Niedrigzinsphase haben, kann der Schäuble sich, naja, hinstellen nicht, aber hinsetzen und sagen, okay, wir haben eine schwarze Null, großes Kino, ja, es ist wie es ist, ne? Wir haben eine schwarze Null. Und dann sage ich mal, ja, aber die ist ja nur durch die niedrigen Zinsen gefaked. Nichts schwarze Null. Und das kann sofort sich wieder ändern, wenn die Zinsen hochgehen, was im Moment wahrscheinlich bis 17 nicht passieren wird, aber danach irgendwann muss es so sein. Die Inflation ist ja inzwischen jetzt bei den Börsen auf dem Immobilienmarkt angekommen. Irgendwann geht die dann auch durch auf die Gesellschaft. Wir haben jetzt eine künstliche Absenkung der Inflation durch den Verfall des Ölpreises. Mehr ist nicht passiert. Wir haben keine Deflation, das ist eine Lüge. Wieder mal eine. Und die Leute lassen sich einfach nicht mehr auf den Arm nehmen, die haben das satt.
Noch eine Bemerkung zu der, weil das auch hier mal kam, die Frage, warum es keine linke Alternative gibt. Klammer auf, und es auch keine linke Politik gibt, die in irgendeiner Form eine, sagen, alternative ökologische Politik wäre, also weder europaweit noch jetzt in Deutschland. Und ich denke, das liegt im Grunde daran, dass das Linke, das Progressive ja das Versprechen ist, dass man Zukunft gestalten kann. Und es gibt keinen Glauben in der Mehrheitsgesellschaft daran, dass an die Zukunft und auch nicht daran, dass Zukunft gestaltet werden kann, weshalb alle erfolgreichen Politikmodelle, sei es jetzt Angela Merkel im Bund, sei es die SPD-Ministerpräsidentin in den Ländern und auch der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, auch jemand ist, der im Grunde sagen, die Gegenwart verteidigt. Also auch Winfried Kretschmann ist jemand, der den Leuten sagt, keine Sorge, wir kriegen das irgendwie hin, dass es so bleibt.
Naja, das Einzige, worauf sich dann die Leute offensichtlich zurückziehen und das dann schätzen und gutieren, das ist das Gefühl von Handlungsfähigkeit. Also wenn Persönlichkeiten der Politik den Eindruck vermitteln, sie seien handlungsfähig, obwohl die Situation unübersichtlich ist. Also Katastrophismus zu erzählen, führt nicht dazu, dass die Leute Lust haben, einen zu wählen. Ich darf da aus 25 Jahren grüner Parteipolitik berichten. Und deswegen ist die Kernfrage in meinen Augen, wem trauen die Leute zu, dass die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und handlungsfähig zu sein, und wem trauen sie das nicht zu? Und das darf man nicht unterschätzen. Es geht nicht immer nur um Programme. Die meisten Leute haben verstanden, dass wir uns ökologisch bewegen müssen. Das wissen ganz viele. Die wollen das jetzt konkret wissen, wie es geht. Und deswegen war ich dauernd immer so wütend, auch 2013 im Bund und jetzt auch in Sachsen, naja, wütend, aber ärgerlich, weil jetzt machen andere die Energiewende und wir sehen, wohin das läuft. Und das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der Klimawandel ist zurückgetreten, weil nämlich die Bedrohungen aus dem Klimawandel, die betreffen ja erst in 10, 15, 20, 30 Jahren die Leute, so denken sie. Und dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir die nahenliegenden Krisen lösen. Und das sind nun mal zum Beispiel der Euro oder der Russe vor der Tür. Die Leute haben, ne, die gucken auf ihre Lebensspanne. Das ist auch was Menschliches. Das muss man nicht immer böse schimpfen, ja. Und dann sehen die das eben als wichtigeres Problem als das mit dem Klimawandel. Da wäre eine Regierung sogar klug beraten, so ein bisschen unter der Hand schon mal gegenzusteuern und mehr erneuerbare Energien zu machen, es einfach zu machen, damit es gar nicht erst als großes Problem aufscheint in 10 Jahren, wenn Putin und Euro Geschichte sind, ja, oder wie auch immer.
Aber Sie jetzt sagten, die Energiewende machen jetzt andere. Welche anderen sind das?
Ich habe die CDU und die SPD, die regieren. Die regieren, machen die Energiewende. Oder auch nicht, was eigentlich eher die Wahrheit ist. Ja,
okay. So, wir haben jetzt schon miteinander gesprochen, aber wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt auch Fragen stellen noch.
Ja, ich habe eine Frage zum letzten Thema, zur Perspektivlosigkeit der Politik. Ja. Sie haben vorhin mal gesagt, dass in den 90er Jahren die Deutschen mit sich selbst beschäftigt waren in Ost und West.
Viele, ja.
Und während sie mit sich selbst beschäftigt waren, haben sie trotzdem schon über Europa Gedanken gemacht. Dann kann man ja jetzt nochmal auf Europa schauen. Dann haben wir ja eine ganz interessante Konstellation in Griechenland, nämlich eine Rechts-Links-Regierung, diesmal dort. Das kommt ja Schwarz-Grün eigentlich ziemlich nah.
Okay.
Und dann stelle ich mal die Frage, um erstens mal Sie zu verstehen, Frau Hermenau, und um auch mal das Thema Angst vielleicht mal aufzugreifen. Muss Schäuble Angst haben vor den Griechen oder müssen die Griechen Angst haben vor Schäuble und uns?
Ja, jeder will in seinem Land gewählt werden, deswegen haben die voneinander Angst, weil die Ziele ja als Konflikt dastehen.
Aber es ist ja eigentlich kein Konflikt. Ne? Wir haben ja ein Europa gebaut, ein europäisches Haus, ein solidarisches Haus. Und eigentlich verfolgen wir beide dasselbe Ziel.
Ja, aber die Idee war ja, dass jeder an seiner Stelle das ordentliche Mauerwerk setzt und nicht irgendwelche Bambusstäbe einzieht, ne? Das ist das Problem bei der Sache. Das gemeinsame Haus steht ja nur dann stabil, wenn es überall dieselbe Statik hat. Und wenn es nicht mal ein Katasteramt gibt in Griechenland und man nicht mal weiß, welche Personen steuerpflichtig sind, ist das ein Problem. Dass da in Europa alle Beete Ohren und die Hühnerohren zugedrückt worden sind, das stelle ich nicht in Abrede, das ist richtig. Ne, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ne, das haben wir gemeinsam versaubeutelt. Da gibt es nicht einen Schuldigen. Ja, den einladenden Tonfall hätte ich gerne gehört aus dem Süden. Ja. Stattdessen wurden die deutschen Politiker so viel noch nie wie jetzt in den letzten 2-3 Jahren in Nazi-Uniformen in südlichen Zeitungen abgebildet. Also da ist immer noch diese Idee, wenn die Deutschen einfach nur sagen, sie sind Nazis, dann bezahlen die schon für Europa. Das erschöpft sozusagen den Langmut. Ja, der Tonfall wurde schärfer, natürlich. Ja, klar, keine Frage. Aber, ja. Sehr gut. Ja, ja. Normalerweise wäre ich dafür bezahlt, aber okay. Nein, ich bin der Meinung, dass man den Griechen die Möglichkeit lassen muss, eine Volksabstimmung zu machen, so wie das Herr Papandreou damals vorgeschlagen hat. Die Frau Merkel hat ihm das nicht erlaubt, was ich eine Unsitte finde, dass die bestimmt, was geht und was nicht geht. Und die Griechen hätten entscheiden müssen, ob sie den harten Weg im Euro behalten wollen oder ob sie in die Drachme gehen wollen. Denn dann hätten sie ja in der inländischen Versorgung kein Problem. Sie würden ja mit Drachmen die Nahrungsmittel zum Beispiel des Bauern bezahlen können. Ja, das wäre dann alles wieder möglich. Es gäbe dann nicht mehr so furchtbar arme Leute. Aber sie hätten eben nach außen nichts. Ne? Sie könnten wenig importieren, weil die Drachme nicht viel wert ist. Dann ist ein Auto oder ein Kühlschrank eben sehr teuer, wenn er nicht selber in Griechenland hergestellt wird. Das ist dann der Preis, der da bezahlt werden würde. Aber so zahlen sie ja mit dem Euro den Preis, dass sie im Inland verarmen. Das ist ja noch viel schlimmer aus meiner Sicht. Also, aber die Griechen hätten das selber entscheiden müssen. Und die Frau Merkel hat das rausgezögert, weil die deutschen Banken und Versicherungen mit 43 Milliarden Euro in den griechischen Staatsanleihen drin waren. Das war natürlich auch nicht in Ordnung. Unmoralisches Verhalten, das ist völlig richtig. Das stimmt so. Ich würde denen empfehlen, den Griechen eine Volksabstimmung zu machen. Und es ist ja interessant, dass in Griechenland mit den ganz Linken und den ganz Rechten sich eine Regierung gebildet hat von 2 nicht etablierten Parteien, die beide auch national denken. Das wird immer gerne vergessen. Auch die griechischen Linken sind eher national eingestellt. Das ist uns ein bisschen typisch und deswegen übersehen wir das gerne, aber das ist schon so. Deswegen haben die auch eine gemeinsame Sprache. Und meiner Meinung nach hat das was damit zu tun, dass eben die etablierten Parteien in Griechenland absolut durch und durch korrupt sind. Und es ging einfach nicht anders. Interessant ist, wer ja gejubelt hat über diese Regierungsbildung. Das war zum Beispiel von UKIP, Mr. Farage. Das war Marine Le Pen von der Front National. Das war, ja, in Deutschland habe ich nicht so gehört, aber dann von der linken Seite vielleicht, ne? Sinn Féin hat das gut gefunden, die Linke in Deutschland fand das super, da war das denen völlig egal, dass die Nationalisten in Griechenland natürlich genauso herbe drauf sind wie Nationalisten in Deutschland, also das war schon bezeichnend. Ich denke, das griechische Volk muss selber eine Entscheidung treffen und es muss entschieden werden und dann muss es auch durchgezogen werden, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt. Ich glaube nicht, dass man das weiter verschleppen kann, das geht nicht mehr.
So, ich habe noch drei ganz kurze Fragen, dann machen wir Schluss. Wirklich mit der Bitte um, sagen, Kurzstatement. Es gibt eine große Angst, die speziell bei den Grünen ist, und das ist die Angst vor Schwarz-Grün. Was ist da die Angst?
Ich verstehe die ja nicht. Ich bin da ja kulturell anders. Ich kann Ihnen das nicht erklären.
Okay, zweite Frage. 2017, Bundestagswahl. Wird irgendwas passieren in dieser Richtung, dass wir ernsthaft diskutieren, oder werden wir das machen, was wir immer machen und am Ende eine große Koalition haben?
Also das wäre auch nochmal so eine Angst, nochmal eine große Koalition, dann können wir hier ganz einpacken, dann machen wir hier ein kleines Ferienlager auf und die Chinesen kommen sich ab und zu mal touristisch vergnügen, das ist es dann. Also mir läge daran, dass es eine spannungsreiche Koalition gäbe. Das heißt, die darf nicht aus einem Lager kommen, aber eine große Koalition ist trotzdem einschläfernd. Das würde heißen, entweder gibt es Schwarz-Grün oder es gibt Rot-Gelb oder Rot-AfD oder wie auch immer. Aber jedenfalls muss da Spannung rein in den Laden.
Gut, eine letzte Frage, sehr ernsthaft. Sie haben ja Ihren Sohn erwähnt. Haben Sie Angst, dass Ihr Sohn ein schlechteres Leben haben wird, könnte, als Sie?
Also ich hoffe, dass er nie so ein schlimmes Leben hat, wie ich es hatte. Er wird bestimmt ein besseres haben.
So, das war ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war das Taz-Gespräch in Leipzig. Darf ich noch ganz kurz sagen, dass wir die zentralen Diskussionen, die wir hier angesprochen haben, im April in Berlin fortsetzen werden beim Taz-Lab. Worum es wirklich geht, heißt das am 25. April im Haus der Kulturen der Welt. Sag vielen Dank an die Menschen, die diese Veranstaltung heute Abend möglich gemacht haben, hier im Haus und im Taz-Verlag, speziell Willi Vogelpohl und Andrea Kaden, die heute nicht hier sein kann, weil sie gerade Mutter geworden ist. Das heißt, sie glaubt an die Zukunft und tut auch etwas dafür. So, und ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren, sage Ihnen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank und den größten Dank natürlich an Sie. Vielen Dank, Antje Hermenau.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.